Einen wunderschönen guten Montagabend. Wir haben den 29. April, 18.34 Uhr und der Sommer ist endlich da. Ich war heute mit kurzen Hosen, Birkenstocks und einem T-Shirt beim Rewe und habe mir Dr. Pepper gekauft. Und bin wieder nach Hause gegangen. Ja. Story of my life.
Hatten wir heute einen ähnlichen Tag, weil ich war klettern und auf dem Rückweg bin ich beim Aldi nur vorbeigefahren, um mir Red Bull zu holen, weil das mein Korrekturtagstart-Ritual war.
Was für ein Red Bull hast du dir geholt?
Ich habe das erste Mal zuckerfrei genommen, weil ich aus irgendeinem Grund irgendwie so seit 4 Wochen irgendwie darauf achte, dass ich mal bei Getränken irgendwie versuche, die Light-Version zu trinken und mal zu denken, dass ich dann dadurch irgendwie mir was Gutes tue, whatever. Und ich merke, dass ich dadurch entweder auch ein bisschen weniger trinke, weil es sich immer eine Light-Version gibt. Dann trinke ich einfach keine Limo. Und ich muss sagen, mit Zucker ist schon cooler.
Bei denen, war das also das bei normale Cola Red Bull so oder war das dieses Pinke, was die jetzt rausgebracht haben, auch zuckerfrei?
Nee, irgendeine Standard-Version quasi zuckerfrei und die war okay. Aber jetzt auch, also ich glaube, manche finden die bestimmt besser, weil die weniger extrem künstlich schmeckt.
Das hat nichts mit Red Bull zu tun, finde ich. Das ist halt irgendwie, hier, ich habe was anderes cooles. Saure Drachenzungen Brizzle Balls. Oder Brizzle Bälle.
Was machen die?
Die sind super, super sauer, wie so ein Center Shock fast. Und schmecken irgendwie nach Tschernobyl. So. Künstlich AF und irgendwie gefährlich. Aber ist geil.
Ich zum Thema Zucker. So saure Gummibärchen kann ich überhaupt nicht. Ich esse die manchmal ganz gern, so wenn die bei Freunden irgendwie so sind. Ich würde mir die selber holen. Aber danach habe ich immer das Gefühl, mein Mund stirbt. Also es ist einfach so ein unangenehmes Gefühl im Mund, irgendwie so pappig und so. Als wäre also alles rausgesaugt, was so geht aus dem Mund. Ich weiß nicht warum. Irgendwie kann ich das nicht gut. Diese sauren Zungen und so, weißt du, die es früher immer gab.
Super geil.
Da habe ich irgendwie eine Aversion.
Ja. Ich muss kauen, sorry.
Kein Ding. Achso, ich dachte, du wolltest was sagen. Der Brizzle Ball muss erstmal gegessen werden. Wir können einstarten, wo wir letztes Mal, glaube ich, aufgehört haben. Ich war mit Chiara vorgestern laufen und habe festgestellt, dass ich ein bisschen lieber alleine laufe. Weil ich war so richtig so, okay, ich laufe jetzt so mega langsam, das macht mir voll Spaß. So, ich versuche irgendwie den Puls dazwischen zu halten. Ich habe so ein kleines Minigame quasi beim Laufen, dadurch macht es irgendwie Spaß. Und ich laufe irgendwie so 20 Minuten und dann laufe ich mal 2,5 Kilometer oder so und komme nach Hause und bin zwar irgendwie geschwitzt, aber bin halt nicht tot, sondern mir geht's eigentlich gut und ich könnte direkt weiterlaufen. So.
Ja, ja.
Das war jetzt so der Modus, den ich hatte davor und auch mit meinen Leichtathleten immer schön trainiert habe und so. Wir sind jetzt irgendwie letztes Mal auch, keine Ahnung, 7 Runden oder so gelaufen und hab denen dann so Aufgaben dabei gegeben. Stellt euch gegenseitig vor, erzählt euch Geschichten vom Wochenende oder so. Keine Ahnung, was, dass man halt wirklich dieses Tempo läuft, wo man gut reden kann. Und das macht mir irgendwie Freude. Da merke ich, dass Laufen doch auch witzig sein kann. Und Chiara war aber so, ist jetzt mein erstes Mal Laufen wieder seit, keine Ahnung, seit Corona-Zeit gefühlt. Ich will aber auch kaputt sein am Ende und ich will doch hier was leisten. Und das war genauso, wie ich quasi immer war, dass man so denkt, wenn ich doch laufen gehe, dann muss ich doch auch ein bisschen ballern und sonst so, lass uns jetzt Intervallläufe machen, lass uns dies machen, lass uns das machen. Und aus irgendeinem komischen Grund, obwohl wir eigentlich langsam losgelaufen sind, weil sie auch gleichzeitig meinte, ich will aber auch mal so laufen, wie du das ist, weil das hat ja Spaß gemacht, also will ich auch mal so laufen, wie du. Ja. Wir haben beide unsere Uhren am Anfang angemacht und aus irgendeinem Grund war ich nach Minute 1 in Zone 5. Okay. Ich war wirklich bei einem Puls von 185. Und Chiara war halt so bei Zone 1. Also wir sind das Tempo gelaufen, sodass Chiara in Zone 1 war und ich in Zone 5. Und das war wirklich langsam.
Okay.
Und das hat sich so beibehalten. Ich hatte dann, wir sind dann, glaube ich, 6 Kilometer gelaufen tatsächlich. Also jetzt natürlich auch für mich, mal eine längere Strecke sozusagen. Und sind 4 Kilometer davon, glaube ich, so mein Tempo super langsam gelaufen. Und trotzdem war mein Puls bei 185 durchgehend. Und ich habe auch dann zwischendurch gemerkt, dass mein Herz ganz schön wehgetan. Das war irgendwie uncool. Irgendwas habe ich gemerkt. Irgendwas war komisch. Und ich weiß nicht, was es war. Das war irgendwie strange. Ich konnte aber durchlaufen. Das war kein Problem. Und auf dem Rückweg haben wir dann auch so ein bisschen Intervallläufe gemacht, so ein bisschen gesprintet und so. Und da habe ich gemerkt, weil auf dem Hinweg, wo wir langsam gelaufen sind, wirkte Chiara auch deutlich fitter als ich. Also weil ich wirklich so aus irgendeinem Grund irgendwie nicht, also irgendwie ging's Laufen nicht so gut. Und Chiara war so, hä, so zu laufen ist ja voll easy, ist ja voll geil, da kann ich wirklich mal voll lang laufen und so weiter und so fort. Genau das, was ich immer hatte. Und auf dem Rückweg, als wir dann so ein bisschen Sprints eingebaut haben und so, ist mein Puls gleich geblieben, die Anstrengung ist gleich geblieben, aber ich habe gemerkt, da ist Chiara hart abgekackt. Also, weil die es einfach nicht gewohnt ist, zu sprinten und so, ne? Da habe ich gemerkt, okay, irgendwie geht das. Ich kann noch die schnellen Läufe machen. Da ändert sich auch bei meinem Puls nichts, weil
höher als
85 geht halt nicht so ungefähr. So in so einem Comic wäre wahrscheinlich die Uhr so geplatzt. Aber da habe ich dann so gemerkt, okay, es ist, glaube ich, dann doch alles wie immer, weil ich die ganze Zeit so dachte, hä, was ist jetzt hier irgendwie los, dass ich so völlig kaputt bin? Aber dadurch, dass die Intervalle gut gingen und ich am Ende hier ankam und ich deutlich schneller regeneriert war als Chiara, witzigerweise, habe ich dann wieder gedacht, ja, okay, dann ist vielleicht doch alles okay gewesen. Und es war nur ein bisschen komisch, wir waren davon halt klettern, 2 Stunden. Und dann habe ich gedacht, okay, vielleicht war ich irgendwie beim Klettern schon irgendwie angestrengter, keine Ahnung. Es war auf jeden Fall ganz uncool, weil ich so dachte, ach, das ist genau dieses Laufen, das mir eben keinen Spaß gemacht hat, wo ich von Schritt 1 an dann eben diesen Puls wahrscheinlich hatte, früher auch immer. Und dadurch ist todesanstrengend und irgendwie nervig war.
Seltsam.
Fand ich auch. Fand ich irgendwie auch komisch. Und dann dachte ich natürlich wieder so, in meinem Kopf war dann direkt so dieses Meme, wo dann so diese an so einer Tafel so mathematische Formeln so reingeblendet werden, so der Lungenarzt hat gesagt, du hast eine schlechte Lungenkapazität. So, und dann war so, ah, du hattest irgendwie mit 14 mal so ein Langzeit-EKG und da wurde gesagt, da ist irgendwas an deinem Herzen, aber es ist kein Problem, weil juckt nicht sozusagen. Mhm. Oh Gott, es ergibt alles einen Sinn jetzt gerade? Keine Ahnung. Und dann war wieder alles okay, keine Ahnung. Also, ich werde das mal beobachten. Aber wie gesagt, der Eindruck, den ich sonst jetzt beim Laufen hatte, war, dass ich eigentlich sehr gut in Zone 2 irgendwie laufen konnte und das irgendwie funktioniert hat, dass alles in Ordnung war.
Ja, vielleicht war es, manchmal hat ja auch die Uhr, vielleicht hat die ja auch irgendwie ein Thema gehabt an dem Tag irgendwie.
Ja, aber es hat sich körperlich auch so angefühlt, muss ich sagen. Also es war halt nicht so leicht, wie gesagt, und irgendwas war komisch, irgendwas hat ein bisschen wehgetan und so. Ich weiß nicht. Also irgendwie hat es auch wieder gespiegelt, wie es sich angefühlt hat an dem Tag. Keine Ahnung. Werd's noch nochmal reproduzieren, morgen oder Mittwoch.
Und
mal
gucken, hoffentlich nicht mehr. Hoffentlich war das nur so ein Einmalding.
Achso, ja. Ich werde es überprüfen eher, genau. Und weil in dem Zuge, weil ich gemerkt habe, es hat mir total Spaß gemacht, das Laufen wieder, weil ich weiß nicht, ob ich es am Ende vom Podcast letztes Mal gesagt habe oder ob es danach war, dass ich hier mir jetzt so eine neue App runtergeladen habe, weil ich war mal wieder in so einem Loophole, dass man so bei YouTube nur so vorgeschlagen kriegt, so keine Ahnung, Garmin-Watches und so Vergleichssachen und so. Und ich habe da irgendwie Spaß dran, mir solche Sachen anzugucken, auch wenn ich da keinen großen Need des Kaufens spüre. Aber ich finde es irgendwie witzig, mir das anzugucken. Und da kam noch mal so ein bisschen raus in den tieferen Reddit-Foren dann auch so, weil es gibt ja auch diesen Whoop, so ein Band einfach nur, wo kein Bildschirm dran ist und so, und die sollen irgendwie alle gut tracken und so. Dass eigentlich so die Uhren mega viele und gute Daten auswerfen, aber die Apple Health App einfach nicht so geil, schnell und gut aufbereitet die Daten quasi darbietet. Und dass es eigentlich viele gute Apps gibt, oder beziehungsweise eine richtig coole App, die dir eigentlich ziemlich gut diese Daten aufbereitet und quasi anzeigt sozusagen. Ja, ja. Und dann hast du ja vor einem Jahr oder so mir, glaube ich, mal hier aus Training Today sozusagen empfohlen. Und dann habe ich gedacht, okay, ich guck mal, wie diese Athletic-App quasi funktioniert. Und habe festgestellt, irgendwie mag ich das, was sie kann und macht. Irgendwie habe ich das Gefühl, sie bietet die Daten gut dar, weil die mir relativ, also weil, was sie an der mochte oder mag, ist, die hat so eine, ich weiß gar nicht, was das auf Deutsch übersetzt ist, Exertion, also Exertion.
Nennt man das, wenn man so erschöpft ist, Erschöpfung?
Ne, das passt nicht so ganz, glaube ich. Also ja, vielleicht, also bis zur Erschöpfung sozusagen, weil die sagt einem so, hey, pass auf, du bist gerade, obwohl doch, Erschöpfung kann sein. Doch, es macht irgendwie doch Sinn. So nach dem Motto, du hast eine Erschöpfung von 0. Heute, du hast aber noch im Tank eine Erschöpfung von 5 sozusagen. Also bis 5 kannst du ruhig mal trainieren, gib dem Körper ordentlich Gas und mach aber nicht mehr als 5, weil du hast irgendwie nicht so mega viel geschlafen. Gestern war schon anstrengend und so weiter und so fort. Deswegen mach heute mal so eine Exertion.
Das ist wahrscheinlich vielleicht eher so was wie
irgendwie so Belastungserschöpfung.
Sowas. Belastung, sowas. Genau. Wahrscheinlich dann eher, ja.
Irgendwie sowas, aber
Erschöpfung passt eigentlich auch gerade runter. Ja.
Ja. Die hat mir mal so ein bisschen gezeigt, dass ich ja ziemlich viel Sport mache, aber relativ selten in so eine hohe Belastung quasi komme.
Mhm.
So, ne, wenn ich jetzt Leichtathletik mache, dann bin ich von diesen 3 Stunden wahrscheinlich, keine Ahnung, 1 Stunde wirklich in so einem hohen, höheren Pulsbereich sozusagen. Mhm. Ja, dann 2 Stunden ist halt super low. Beim Klettern ist es vor allem so ein Phänomen, weil wenn man da ja viele Pausen macht und dann so in die Boulder geht, dann kriegst du im Prinzip deinen Puls auch relativ wenig hoch. Außer du gehst jetzt irgendwie häufig hintereinander in super schwere Sachen. Wo ich jetzt so ein bisschen mehr darauf achte, dass ich wirklich das Gefühl habe, okay, ich power mich auch mal ein bisschen aus beim Klettern. Weil es liegt halt so dazu ein, zu sagen, ah ja, ich schaffe den jetzt ja eh nicht mehr, gehe ich mal zum anderen Boulder und ah ja, jetzt mache ich ein bisschen mehr länger Pause und so. Und das ist für mich ein cooler Wert, wo ich das Gefühl habe, dadurch kann ich auch mal noch mal ein bisschen Leistung vielleicht steigern, weil ich ja gefühlt seit 10 Jahren irgendwie gefühlt bei der gleichen Leistung bin, die ich so bringe. Und die ist gut, damit bin ich vollkommen zufrieden. Aber es ist mal witzig zu sehen, dass man so denkt, auf der einen Seite durch den Physio, dass ich gelernt habe, okay, mach halt auch mal ein bisschen mehr Krafttraining, so für meine Beine und so. Als einfach nur Laufen ist auch nicht die Lösung, sondern mach mal ein bisschen mehr Muskeltraining sozusagen. Und auf der anderen Seite, bring deinen Puls auch mal bewusst ein bisschen hoch und versuch nicht, also klar kann man auch Entspannsport machen, aber wenn ich Bock habe, mal zu sagen, okay, jetzt baller ich mal ein bisschen mehr, weil ne, beim Volleyball passiert das relativ selten bei unserer AG und so, dass ich jetzt beim Klettern das einfach mehr darauf achte und das Laufen bringt mich halt gut dahin. das ist, das sind so meine kleinen Erkenntnisse davon, die ich irgendwie ganz spannend finde. Inwiefern natürlich dann immer diese, der Schlaf, da irgendwie, ne, da hast du einen Schlafscore von 80, was mir das jetzt sagen soll, großartig, klar, da kannst du machen, was du willst. Das ist, glaube ich, nur eher interessant zu sehen, wenn du das Gefühl hast, boah, irgendwie bin ich die ganze Woche so müde und dann guckst du rein und denkst so, ah ja, irgendwie passt das auch damit überein, aber ich würde jetzt davon nicht so groß wie was ableiten. Genauso wie diese Recovery mit, okay, zwischen Ruhepuls und dieser Herzratenvariabilität nehme ich irgendwie so als einen Kennwert, auch wenn der ja irgendwie gut sein soll, dieser Wert. Den ignoriere ich ehrlicherweise so ein bisschen. Also das, ich habe auch nicht so Bock, mir jetzt vorschreiben zu lassen. Also wenn ich mich fit fühle, dann baller ich halt trotzdem, auch wenn die Uhr halt sagt, nein, du bist heute nicht so fit, mach mal locker. Und habe bis jetzt noch nicht festgestellt, dass ich es am nächsten Tag bereue, weil das wäre ja so ein bisschen die These, die dahinter steckt. Ja, dann, wenn du jetzt Gas gibst, dann hast du aber morgen irgendwie, bist du vielleicht groggy und so.
Ja,
damit rumzuspielen, macht irgendwie Fun, ja.
Ich hab auch Trading Today jetzt gelöscht vor ein paar Tagen. Habe auch diese ganzen Sleep-Auswertungen so. Ich habe festgestellt, das ist so ein bisschen wie das Thema Ernährung tracken. Das machst du am Anfang mal. Dann ziehst du da die Schlüsse draus und dann ist halt die Frage, okay, was bereite ich jetzt auf den Wettkampf vor oder nicht? Also gehst du auf die Bühne? Und meine Erkenntnis war ähnlich jetzt, wie du das gerade beschrieben hast. So, ja, du checkst dann so irgendwann, okay, was sagt die Uhr mir jetzt zu meinem eigenen Wohlbefinden? Oh, ja, ich fühle mich erschöpft. Die Uhr sagt das auch gut. Dann hast du Tage, wo die Uhr sagt, ja, mach mal ein bisschen langsam. Und du denkst ja so, nee, ich habe keinen Bock. Aber irgendwann am Ende des Tages merkst du, also war bei mir der Fall, habe ich halt gemerkt, okay, ich spüre das, was die Uhr mir sagt. Und manchmal spüre ich es auch anders, aber ich habe eher das Gefühl, ich habe mehr Recht als dieser Score. Und ich finde, das ist so, wie soll ich sagen, das ist so ein bisschen wie eine Dating-App runterladen. Das Ziel ist es, dich zu deinstallieren irgendwann mal, weil du halt ein Date gewonnen hast und dann happy bist. Und hier ist auch so, dass ich gesagt habe, okay, ich mache das, ich beobachte das und irgendwann lerne ich und wenn ich der Lernprozess abgeschlossen ist, dann kann ich wieder sagen, ciao, goodbye. Und das war so mein, wie soll ich sagen, meine kleine Journey mit diesen Apps.
Ja.
Jetzt habe ich eine Lifetime-Subscription gekauft, damals war das ein bisschen dumm. Also hier im Leben 2 ist halt immer nur so bei den ganzen Apps immer nur so monatlich abschließen, weil man nach einem Monat eh merkt, okay, brauche ich es wirklich noch?
Egal, wie gut das Angebot ist, genau.
Egal,
wenn du 4 Monate sparst, das lohnt sich.
Ja, gut. Es gibt Leute, die ticken ja anders, ne, und sagen, ich habe zwei viele Arbeitskollegen, die so eine Whoop-Gruppe auch haben. Ah. Also bei Whoop ist ja so, du kannst dann auch sagen, du machst dann so eine Art Gruppe und dann kannst du mal so eine Art Leaderboard gucken, wer hat jetzt den besten Schlaf seit Wochen, wer hat irgendwie da so ein 100% Schlafscore seit mit wie viele Tage hintereinander und so. Ich glaube, das ist nochmal ein anderes Ding, weil man dann so gegenseitig sich da irgendwie so anspornt, aber auch da, ich habe das ja, wir haben das ja auch mit der Apple Watch, ne, dass ich immer sehe, wenn du Training und sowas, ich denke mir so, triggert das bei mir, ist das Verlangen nach Sport? Nein. Ich freue mich für dich, denke mal so, ah, cool.
Genau, ist eher das, ne?
Ja. Aber es ist nicht.
Ist eher so ein Social, wie so ein Social Network.
Eben. Ja. Und deswegen habe ich so, es ist ganz lustig, jetzt einfach mal drauf schaue auf mein Handy, das ist jetzt ein bisschen weg von dem Thema, aber mittlerweile ist mein Handy tatsächlich nur, ich kommuniziere mit, also WhatsApp, was auch immer, E-Mail. Dann habe ich irgendwie sowas ganz Stumpfes wie so eine Erinnerungs-App für Einkaufslisten. Und der Rest ist Banken-Apps und zweiter Faktor. Irgendwas. Mhm.
Und Ende. Viele Zwei-Faktor.
Mehr, ja. Also, ohne Scheiß, ich glaube, also mehr für andere Sachen nutze ich mein Handy aktuell gar nicht. Und es liegt ja auch daran, dass ich zu Hause arbeite und halt alles am Laptop mache. Und deswegen, das ist so mittlerweile die Evolution von, boah, ich kann es nicht genug, kann ich genug Apps haben, zu, brauche ich das wirklich? So, eigentlich habe ich nur noch mein Handy als zweiten Faktor für irgendwelche anderen Apps.
Ja, ich verstehe das total, auch wenn ich bei mir so ein bisschen eine gegenteilige Bewegung gerade feststelle, wenn ich so drüber nachdenke. Weil wir haben jetzt zum Beispiel wir wollten jetzt einchecken für unsere, oder alles ready machen für unsere Flüge nach Kanada zum Beispiel. Und die Website ist so kacke, dass ich gedacht habe, ah, gibt's nicht eine App? Dann habe ich mir einfach die App runtergeladen von der Fluggesellschaft und das da gemacht. Und das war viel cooler. Und das Gleiche so, ne, ich habe jetzt irgendwie 3 KVB-Apps. Dann habe ich irgendwie für 3 verschiedene Mietroller, wenn ich die mal nutze, ich habe die, glaube ich, seit 2 Jahren hier benutzt, aber wenn ich sie mal nutze, will ich die App da haben und nicht irgendwie über einen Browser und dann, Führerschein verifizieren, keine Ahnung was und so, dass ich irgendwie mich so zumülle für den Fall, wenn ich es dann mal brauche, weil ich habe den Speicherplatz sozusagen und es juckt mich irgendwie nicht.
Ja, ja.
Dass ich eher so ein bisschen diese Bewegung feststelle, so, okay, wenn ich die App einmal habe, angemeldet bin, dann, oder jetzt zum Beispiel bei so Tank-Apps auch für Elsa, wenn ich jetzt zu irgendwelchen verschiedenen Stromanbietern fahre, auf irgendwelchen Touren, dass man dann nicht diesen dummen QR-Code scannen muss, auf irgendeiner schlecht optimierten fürs Handy-Website irgendwelche Sachen eingeben muss, sondern, du hast doch die App dafür. Okay, zack.
Ja, ja.
So, das merke ich bei mir, aber das ist natürlich, könnte man sich auch sparen. Also ich könnte mir auch, wenn ich die einmal in 2 Jahren brauche, die App runterladen sozusagen. Und ich lasse die aber einfach drauf liegen, pack die vom Bildschirm quasi weg und hab die einfach da, wenn ich sie sozusagen brauche. Aber ich glaube, das ist der Unterschied von uns beiden auch gerade, dass du ja auch schon länger jetzt super viel webbasiert quasi arbeitest und eigentlich alles machst sozusagen. Und ich ja so gar nicht, witzigerweise.
Aber ich habe das auch, als ich jetzt in Tallinn war, habe ich auch quasi mich für die Reise ein bisschen vorbereitet. Also auch, wie du gesagt hast, wenn man irgendwie eincheckt, das ist mit der App einfach viel geiler, weil du danach direkt irgendwie auch den Flug aus, wie nennt man das? Die Reise, Flugpass? Nee, Boardingkarte.
Genau, Boardingkarte, ja.
Weil die Boardingkarte direkt in die E-Wallet reinschmeißen kannst. Ja. Da habe ich halt, wusste ich, okay, ich muss irgendwie in mein Hotel einchecken. Ich habe das Passwort quasi fürs Einchecken, habe ich in der Booking-App. Die habe ich mir die runtergeladen. Also das heißt, dann wusste ich, ich fahre wahrscheinlich mit dem Taxi, da habe ich mir die Taxi-App, die lokale auch runtergeladen. Das heißt, ich hatte dann so quasi in Vorbereitung für die Reise halt so 3-4 Apps installiert, mich kurz eingeloggt und sobald ich auf dem Rückweg habe ich die wieder gelöscht.
Verstehe ich,
das ist mittlerweile, also das ist eigentlich auch irgendwie dämlich, weil du die halt die ganze Zeit installierst und löscht. Irgendwie habe ich halt gemerkt, das ist so ein bisschen wie, wenn man für die Wohnung so überlegt, was für einen Tisch kauft man, und dann denkt man sich, was, wenn ich einmal im Jahr Besuch habe und da kommen mal mehr als 2 Leute. Ja. Und dann denkst du, aber es ist halt nur einmal im Jahr. Und das ist so, nach dem Prinzip habe ich auch mein Handy mittlerweile entmüllt, was ich gedacht habe, okay, das, was ich täglich brauche, bleibt drauf und der Rest.
Ja.
Mittlerweile kannst du ja auch einfach, das war so geil, früher war es so, ich kann keine App runterladen, weil ich bin ja nicht im WLAN und oh mein Gott. Ja. Und mittlerweile denke ich mir so, ich gehe gerade irgendwie, sehe da so eine Rolle und auf dem Weg zum Roller lade ich kurz die App runter, wenn es nötig ist. Ja. Und ehrlich gesagt, ich bin die ganze Zeit zu Hause.
Ja, ich habe es nochmal festgestellt. Ich glaube, ich habe es gerade so konkret im Kopf, weil wir jetzt ja auch hier, habe ich erzählt, bei Till Reiners waren und bei der FIBO und so. Das heißt, ich habe die Köln-Messe Deutz-App, weil da mein Ticket drin war. Ich habe irgendwie die Eventim-App, weil da ein Ticket drin war. Und es konnte nur da drin geladen werden. Es konnte nicht ins Wallet geschickt werden,
weil
die doof sind sozusagen. Dann gab es noch irgendwie Ticketmaster-App, glaube ich, wo das Ticket für die DAG da drin war oder für die FIBO eben, ich weiß es nicht. Und dann ist es echt so, also ich habe das Gefühl, entweder weil wir jetzt dieses Jahr auch ein bisschen mehr gemacht haben von solchen Veranstaltungen sozusagen, oder es ist einfach irgendwie ein gutes Geschäft für die Veranstaltung. Also wahrscheinlich können die mit den Apps Werbung schalten und verdienen dann selber mehr Geld damit, deswegen wollen die mehr Apps. Also ich habe das Gefühl, ich wurde so an mehreren Stellen jetzt gezwungen, auch quasi die App von denen runterzuladen, dass gar nicht die Option war, das irgendwie im Browser zu haben, außer es ist mega unkomfortabel so. Und das hatte ich das Gefühl, das war früher weniger so. Aber vielleicht liegt es auch nur daran, weil ich jetzt in dieser Nische von Tickets zum Beispiel mal abgetaucht bin.
Ich glaube halt, dass das ist halt so ein bisschen die Philosophie hinter diesen ganzen Ticket-Apps ist, die haben halt gemerkt, und das ist wahrscheinlich halt auch so, dass wenn du eine eigene App hast und die Leute quasi auf ihre eigenen Sachen zugreifen, also ne, du buchst ja heute das Ticket und dann musst du es in 3 Monaten vorzeigen, whatever.
In einem Jahr meistens gerade, ja.
Ja, dann können sie ja in diesen 12 Monaten, weil du die wahrscheinlich dann irgendwie installiert hast, um das Ticket irgendwie schon mal zu haben, können sie dir Push-Nachrichten schicken mit, hey, neues Konzert in deiner Nähe, bla bla bla. Dann guckst du halt in die App rein, weil ein paar Tage vorher, wenn du sicher gehen willst, ist das Ticket noch da. Oh, super, wir können dir noch mal irgendwie ein anderes Konzert empfehlen oder was auch immer. Und stimmt, es lohnt sich einfach für die dann zu sagen, hey, wenn wir das halt eben nicht machen, dann haben wir diese Touchpoints nicht mit den Leuten. Und dann gehen die halt in ihre Wallet-App und dann sind die happy. Und das ist halt so dieses Dilemma zwischen, mache ich jetzt ein cooles Produkt für den Endkunden oder mache ich ein cooles Produkt, was für den Endkunden okay ist, aber mir halt erlaubt, auch noch mal mehr zu verkaufen. Was ja auch im Sinne des Endkunden ist, weil wenn wir ihm das Konzert vorschlagen und er kauft das, dann ist es wahrscheinlich was, was der cool findet. Was ich zwar nicht glaube, das Argument, also
ja,
es gibt ja auch andere Wege, aber, so. Ja. Aber ich glaube, das hält sich, das ist halt schwer, das wegzuargumentieren, wenn du so Entscheidungen triffst, halt so im Sinne der Wirtschaftlichkeit, so, ne, können wir uns das jetzt leisten quasi, wenn wir jetzt einfach sagen, hier, ladst du das kurz in deine Wallet rein, das Thema ist durch. Da wird wahrscheinlich jeder sagen, nee, seid ihr doof, ihr lasst so viel Geld liegen. Wie wollt ihr das argumentieren? Ne?
Ist denn eine App teuer grundsätzlich? Also, weil könnte mir jetzt vorstellen, mittlerweile, so wie du es mir mal erklärt hast, es gibt so App-Baukästen, super easy, kann jeder eine einigermaßen funktionierende App schnell, relativ schnell bauen, also gerade so jetzt so ein großes Unternehmen sozusagen, das so funktional ist. Du hast halt Serverkosten, die du zahlen musst, aber ich könnte mir vorstellen, dass die für so eine App dann auch nicht so super teuer sind, wenn da jetzt nicht die ganze Zeit jeden Tag so mega viel Traffic drauf ist. Das, also auf die Frage, ob ich hinaus will, wahrscheinlich ist das für so ein Unternehmen auch einfach quasi nicht mal eine auftretende Ausgabe in ihren Bilanzen, wenn die eine App bauen, um das anzubieten, richtig?
Nee, weil im Grunde genommen kannst du so von der Architektur, also eigentlich ist das wie ein weiterer Vertriebskanal. Also im Grunde genommen kannst du dir vorstellen, die ganzen Server und alles, das läuft sowieso, egal ob du jetzt von der Webseite drauf zugreifst, auf die Daten und Funktionen, ob du jetzt von der iOS, von der Android-App, von was auch immer. In der Regel hast du irgendwie ein Team von, sei jetzt maximal 5 Leute, wenn du jetzt eine große App hast, die das dann halt pflegen, die dann die App entwickeln und halt auf dem Laufenden halten. Das heißt, du hast einmal iOS, einmal Android, das sind 10 Leute, dann ist das 1 Million Euro im Jahr. Und Daumen gepeilt.
Für die wegen Personalkosten sozusagen.
Nur die Personalkosten, okay. Genau.
Und das war es. Und wahrscheinlich würde man sagen, die App trägt sich selbst sozusagen wahrscheinlich dann, ne?
Also das eben, ist weil im Grunde genommen, was sie halt machen, ist, die sagen halt, okay, ich gucke jetzt halt, wie das aktuelle Interface von iOS aussieht, guck, dass wir unsere App da so halt entsprechend gestalten, mit den Funktionen ausstatten. Die entwickeln halt gegen das gleiche Backend, wogegen halt auch die Webseite und so entwickelt. Also die teilen sich das alles, haben da vielleicht ein paar Veränderungen, weil die halt irgendwie Spezialfunktionen haben. Und ansonsten war es das. Und das heißt, die haben darüber hinaus keine extra Ausgaben und können eigentlich damit nur Geld verdienen. Und wenn, ne, und deswegen sind die auch so gewillt, quasi möglichst viele App-Downloads zu haben, weil das Team sitzt halt da und wenn halt niemand die App runterlädt und die niemand nutzt, dann haben die halt ein Problem. Und dann sagen die halt, naja, ich werde halt drin gemessen, wie viele Apps installiert werden und wie viel ich Umsatz quasi damit extra generiere. Da wäre ich ja schön blöd, wenn ich sage, ja, okay, hier, download in deine Wallet-App und ciao. Ja. Also, ich kann es halt nachvollziehen aus der Perspektive. Trotzdem finde ich es scheiße. Lass mir meine Wallet-App.
Ja, eben. Ich mag auch dieses an einem Ort. Sag mir nicht diese ganzen Fragen nerven. Ich habe jetzt gerade darüber nachgedacht noch, dass ja auch vieles eben mittlerweile, schon wahrscheinlich seit mehreren Jahren, eher in Tabs und so passiert. So, ne? Das ist ja zum Beispiel Chrome, wirbt ja gerade super viel damit, alle deine Tabs an jedem Ort. Ich nehme so, hey, ich habe keine Tabs. Wenn ich Tabs habe, mache ich hier zu. Also ich habe keine offenen Tabs sozusagen. So existiere ich nicht im Internet quasi. Aber ich könnte mir vorstellen, was für mich die Apps sind, wo ich sage, ah, da muss ich in 5 Wochen, muss ich nochmal mit dieser App mir irgendwas machen, haben andere wahrscheinlich die Tabs. Und dann sagen die, okay, ich muss vielleicht übernächste Woche nochmal diese Information von dieser Seite oder keine Ahnung was. Dann haben die einfach das Tab die ganze Zeit offen von ihrer, oder auch vielleicht von der Bank. Also wenn man sagt, okay, die haben das Sparkassen-Tab einfach offen. Und dann gehen die hin, haben automatische Ausfüllung der Daten und dann sind die genauso schnell in dem operativen System wie bei einer App sozusagen irgendwie auch. Ne? Das unterscheidet sich ja gar nicht so sehr, eine App und eine Website in dem Fall dann so.
Vom Funktionsumfang her meistens nicht. Die Apps sind halt irgendwie meistens ein bisschen cooler zu nutzen, weil du so Wischgesten hast und so weiter. Mhm. Und hast halt eben so Push-Benachrichtigungen und die können dann im Zweifel auf Daten zugreifen, auf deinem Handy. Jetzt bei einer Banking-App ist das egal. Wobei, das ist eigentlich gar nicht egal. Du kannst halt sagen, wo ist der nächste Bankautomat und die guckt deine Location von deinem Betriebssystem und sagt halt, hey, dein nächster Bankautomat ist in 300 Metern. So. Also es gibt halt Funktionen, die sind halt voll schwer. Also die sind auch nicht so sinnvoll quasi im Web, weil du halt nie weißt, wo ist der Mensch. Jetzt sitzt er gerade am PC, hat der Laptop, sitzt er im Starbucks mit seinem Laptop. Und da würdest du halt voll oft so spekulieren, so, ja, kann ich jetzt die Location nutzen? Ist das überhaupt sinnvoll? Ja. Da ist die Person eh zu Hause. Und du, diese ganzen Gesundheitsdaten, ne, es geht halt nicht via Web, weil Health ist halt nicht verfügbar, also als Quelle. Ich glaube, deswegen gibt es so ein paar Gründe, warum halt Apps irgendwie cooler sind in manchen Fällen, aber ja. Genauso, aber es fühlt sich auch oft so, oh sorry.
Nee, ich würde sagen, genauso kann man auch sagen, manchmal wird man auch von der App auch eben auf die Website verwiesen, weil dann die Website irgendwie mehr Funktionalität hat, meistens wenn es um Einstellungen des Hintergrunds geht, also irgendwie so, wenn man das Passwort ändern will von seinem Account, muss man auf die Website und kann das irgendwie nicht in der App machen aus irgendwelchen Gründen. Das heißt, ich glaube, es gibt dann so in beide Richtungen manchmal, dass man sich so denkt, oh, jetzt brauche ich die App, oh, jetzt brauche ich die Website. Irgendwie so ein bisschen,
ne? Ja, ich hab das, ich glaube, das haben wir schon mal, glaube ich, irgendwie mal angehört. Ich hatte, also je öfter ich so drüber nachdenke, die meisten Apps haben halt relativ dünne Informationsinteraktionsschicht. Also, also wenn wir jetzt mal alle Apps irgendwie vergessen, die, also wenn wir mal Twitter, Instagram, Reddit und so mal auslassen, das ist halt, da hängst du ja quasi am Bildschirm. Das ist auch der Sinn und Zweck, dass du quasi die ganze Zeit guckst und dir das reinziehst. Aber abgesehen davon, egal ob es jetzt Pizza bestellen ist, via Lieferando-App, egal ob es jetzt Banking ist, egal ob das jetzt Roller mieten ist,
Musik hören, Fußballergebnisse
gucken, Musik hören. Genau. Der Bedarf für viel, wie soll ich sagen, Interaktion ist halt relativ dünn. Also meistens sagst du, hey, ich will, ne, du willst irgendwie eine Pizza bestellen. So. Dann gibt es 5 Anbieter, da musst du kurz auswählen und dann irgendwie nochmal eine zweite Auswahl treffen. Wenn du Taxi rufst, weißt du, ah, ich will da und dahin und ich will nicht den teuersten. So. Also im Grunde oft sind das so 1-2 Fragen, die du beantworten musst für dich, indem du so irgendwas tippst. Und dann ist das Thema durch. Und ich glaube halt, das ist so, das ist das, was ich irgendwie so bei Handys so interessant finde, wo sich das jetzt hinentwickelt, weil auf der einen Seite hast du halt, wie gesagt, diese Social Apps, die halt dich an den Bildschirm binden, wofür wir halt auch alle mittlerweile immer größere Bildschirme haben mit besseren Kameras, damit wir selber mehr Content machen können und besser Content sehen können. Und aber im gleichen Zuge könntest du auch das Handy immer kleiner machen und immer dümmer in der Hinsicht, weil, wie gesagt, die Apps, die laufen eh so irgendwo im Internet in der Cloud und eigentlich brauchst du nur 1-2 Interaktionen, so, hey, ich hab Bock auf eine Pizza, cool, hier sind 3 Anbieter, welcher, okay, ja, ich hätte gerne eine große Margarita, cool, alles klar, Ende.
Dafür sparst du dir Grafikchip und Co., ne, also könntest du ja entsparen vom Platz im Gerät und solche Sachen, ne?
Ja. Und was ich halt irgendwie so interessant finde, wenn du jetzt nochmal so guckst, was jetzt so an Geräten jetzt gerade rauskommt, so ganz jüngst, ob du jetzt irgendwie diesen AI-Pin nimmst, der total schlecht leider ist, oder halt dieses Rabbit-Ding, oder halt eben diese ganzen Ketten- und Amulett-Geschichte, die irgendwie der ganze Zeit...
Das kenne ich noch gar nicht.
Das ist so eine Art, kennst du auch diese Türchips da, um die Tür zu öffnen, diese...
Ja.
Sieht ungefähr aus wie das Teil, hängt irgendwie am Hals an der Kette und lauscht halt allen deinen Gesprächen und schreibt die quasi auf und fasst die für dich zusammen. Und das heißt, du kannst so ein bisschen wie Black Mirror-mäßig auf deinen Tag zurückbringen. Oh, mit wem habe ich heute gesprochen? Was hat die Person gesagt? Super, wenn man sich irgendwie mit seinem Partner und der Partnerin streitet. Kann man sagen.
Ja. Lass uns mal das Protokoll gucken.
Genau, das machst du dann halt einmal und dann hast du einen sitzen, aber hey. Ja. Und da merkt man halt schon, irgendwie öffnet sich da so ein Spalt in Richtung, okay, eigentlich brauche ich ja gar kein Handy, weil es gibt, also da merkst du halt so, die Leute sind auf diesen Trichter gekommen, aber dann hast du gleichzeitig immer noch dieses Dilemma zwischen, will ich jetzt mehrere Geräte haben für einen und denselben Zweck? Und da bin ich einfach gespannt, wo es jetzt hingeht, weil ich merke halt in meinem eigenen Verhalten, ich bin so schade, dass Apple nicht mehr dieses iPhone Mini rausbringt, weil am liebsten hätte ich das Ultra Mini mit weiß ich nicht, so groß wie ein iPod. So.
Ja.
Am liebsten die Uhr only. Und gleichzeitig habe ich halt so 3-4 Use Cases, wo ich sage, oh, da hätte ich gern so ein iPad oder so. Weil ich halt irgendwie gucke. Aber das ist irgendwie so, irgendwo hängen, ich habe das Gefühl, wir hängen in diesem Zwischenzustand zwischen. Das eine ist noch nicht cool genug, das andere ist aber irgendwie nicht mehr notwendig. Und
Da habe ich jetzt wieder eben bei meinen Eltern festgestellt, dass die mir bei meinem Auto quasi gezeigt haben oder erklärt haben, aber du kannst doch auch mit Sprache das Navi bedienen, so nach dem Motto, du kannst einfach sagen, bring mich zu dem und dem. Und ich war so, Oh ja, stimmt. Das habe ich seit 5 Jahren nicht gemacht. Aber das geht ja eigentlich. So, das war irgendwie funny. Und dann habe ich es mal ausprobiert. Und es ist besser, als ich dachte. Weil man liest dann im Internet immer so, okay, das ist, funktioniert nicht so richtig gut. Ne? Mm-hmm. Die Sprachsteuerung davon von Tesla ist irgendwie nicht so richtig super anscheinend. Und für diesen Mini-Use-Case von Navi bedienen, kann aber ja auch nicht so mega viel schiefgehen, ehrlicherweise. Und das ist irgendwie nett. Und ich merke es mittlerweile, also ich habe mal in den letzten 2 Wochen gefühlt so ein bisschen mehr darauf geachtet, wo kann ich mir den Alltag irgendwie so ein bisschen, weiß ich nicht, also keine Ahnung, erleichtern ist ein völlig falsches Wort, aber wo kann ich mal rumspielen und sagen, okay, ah, da brauche ich jetzt nicht das Tippen, zum Beispiel bei Netflix oder so, wenn du das irgendwie guckst, dass dieses Eintippen mit der Tastatur da irgendwie beim Fernseher oder irgendwie mit dem Handy und so, ist irgendwie so mäßig cool, aber einfach zu sagen, ja, mach mal den Film an, ist irgendwie ganz cool. Also ich entdecke gerade so ein bisschen das, was wahrscheinlich schon Menschen seit 5 Jahren entdecken sozusagen, aber dass es ja dann auch irgendwie doch cool sein kann, eben nicht den Bildschirm immer mit irgendwelchen Gesten bedienen zu müssen, sondern dass halt Sprache mittlerweile doch schon besser ist, als ich das manchmal so denke, weil korrigieren kannst du dann immer noch und dann geht's immer noch manchmal schneller, als wenn ich es von Anfang an gegeben hätte. Also es ist nicht so dieses wenn ich es direkt eintippe, ist eh schneller. Nee, ist es gar nicht mehr, sondern es ist einfach eigentlich anders schneller. Und selbst wenn es dann nicht klappt, ist es immer noch nicht langsamer als das andere.
Ja.
Und das geht ja ein bisschen in diese Richtung von den kleinen Devices. Das geht ja eben mittlerweile, weil die einfach besser werden in diesen Spracheingaben sozusagen, ne?
Ja, auf jeden Fall. Ich habe das Gefühl, die jüngere Generation hat das voll schnell rausgekriegt, so mit Spracheingaben.
Weiß ich nicht. Ich habe noch nie einen Schüler gesehen, der das macht.
Ja, aber natürlich nicht in der Schule oder so. Aber so, wenn ich hatte mit einem Arbeitskollegen gesprochen, der hat irgendwie zwei Töchter im Alter von irgendwie so 7, 8, 9, irgendwie sowas um den Dreh. Und er meinte, er fand das voll faszinierend, weil er ist halt selber Programmierer und hat da so ein bisschen erzählt. Er meinte, ja, meine Kinder, die benutzen nur Sprachsteuerung. Er meinte, die gehen in die YouTube-App, klicken dieses Ding und sagen, ich will ein Video, ne, zeig mir Videos von Mr. Beast, keine Ahnung. Und bups. Ja. Also die kommen gar nicht auf die Idee zu tippen. Tippen ist für die so, oh nee, ich muss tippen. Und das ist so, ah krass.
Haben die noch Finger oder haben die noch so Fäuste?
Evolutionär? Nee, die sitzen mit so einem riesen Kopf und verkümmerten Körper sitzen die da so in ihren Marsmännchen anzügen. Nee, ich glaube, da ist halt so, das, was du halt am Anfang so kennengelernt hast, bleibt, ist irgendwie relativ sticky, da bleibst irgendwie mit. Und die halt von Anfang an die Option hatten, sagen ja direkt, ja klar, das ist doch irgendwie bequem.
Ja, ich kann dir in dem Zuge kurz, wir hatten am Freitag eine Fortbildung an der Gesamtschule, so eine eigentlich ging es um ein anderes Thema, aber am Ende war es auch so ein Digitalisierungsvortrag von jemandem, der echt ganz cool war. Das war, glaube ich, Fachleiter für Informatik und können wir jetzt erstmal denken, also klischee-mäßig war er nicht so ein super nerdy Typ, sondern er war eher so ein witzig, eher ein bisschen Showmaker, so ein bisschen der die Bühne liebt und das aber eigentlich ganz gut und ganz witzig gemacht hat. Und der hat dann auch das ganze Lehrerkollegium damit verblüfft. Das war so witzig, wie man so ein Raunen durch die Menge gehen hören hat. War das richtig? Ja, ich glaube schon. Es ging halt um iPad-Fortbildung vor allem. So nach dem Motto, hey, ich will euch, also der wurde dafür eingeladen, damit quasi die Lehrerinnen und Lehrer die Vorteile von iPad sehen. So, damit die nicht immer sagen, ja, aber es ist doch viel besser, wenn ich das mit meinem, ich im Zweifel auch mit meinem Laptop mache und sondern, hey, guck mal, iPads haben die und die coole Funktionen, die ihr nutzen könnt und die euren alten Unterricht, den ihr früher gemacht habt, den könnt ihr damit eigentlich ganz genauso machen, nur so ein bisschen cooler an manchen Stellen. Also gar nicht so, hey, guckt mal, hier, ich blase euch weg mit den verrücktesten Sachen, sondern eher so, hey, ihr würdet zum Beispiel Fremdsprachenunterricht, das wegen Sprachsteuerung gerade, weil so, öffne einfach hier WordPad, nee, wie heißt es? Writer heißt es, glaube ich, bei Apple, ne? Einfach das ganz normale Pages. Schreibprogramm. Pages, danke, sorry. Öffne einfach Pages, und drück unten den Diktierbutton und sag einfach, hey, hier steht ein Hund. So. Mhm. Und jetzt kannst du die Tastatur auf Englisch stellen und dann ist die Spracheingabe halt auch Englisch. Und dann können die Schülerinnen und Schüler, wenn du denen halt vorgefertigtes Blatt bei Pages gibst, können die halt immer darunter diktieren, wie das im Englischen heißen würde und sehen direkt geschrieben, ob es richtig geschrieben ist oder nicht und ob es Korrekturen gibt sozusagen. Und du kannst ja auch das markieren und sprechen lassen und dann einfach die Aussprache dir anhören, weil die englische Sprachausgabe von den Dingern einfach gut ist. Das ist jetzt nicht mehr so super kryptisch, sondern die können das auch gut betonen. Und da dachte ich so, ja, ist irgendwie witzig, weil es ist einfach eine super Grundfähigkeit, einfach Text-to-Speech, Speech-to-Text. Und damit kannst du eine super einfache Vokabelübung im Englischunterricht irgendwie so machen. Und das fand ich nochmal funny zu sehen, weil das so ein Feature ist, das ich noch nie genutzt habe. Mhm. Ich habe noch nie bei irgendeinem Programm auf die Diktierfunktion quasi gedrückt und gedacht, ah, ist jetzt bestimmt cooler, wenn ich das einfach einspreche, anstatt wenn ich das tippe. Von wegen, ne, man hat sich an die alten Eingabemöglichkeiten irgendwie so gewöhnt. Und ja, ich glaube, dadurch will ich jetzt mal so ein bisschen probieren, wo man das irgendwie mal cooler anwenden kann. Irgendwie, das fand ich ganz witzig. Gab nur noch so zwei, drei andere Sachen, die ich noch kurz erzählen kann, was witzig war. Wo ich lachen musste, weil ich das Feature zum Glück irgendwie kannte, aber dass ich dadurch nochmal drauf gekommen bin, dass ich es meinen Schülern nochmal sagen muss, weil eigentlich ist es witzig, wenn du auf eine Website gehst, ne, und dann mit dem iPad und dann siehst du ja irgendwie halt so Werbung und keine Ahnung was im Zweifel. Und dann kannst du ja oben einfach auf die Reader-Ansicht sozusagen gehen, dann ballert dir das alles weg und du hast nur die Seite sozusagen da. Und irgendwie ist es so gang und gäbe, dass man das so auf dem Schirm hat, aber das haben ja viele andere nicht, ist mir nochmal aufgefallen, weil das war wirklich so, dass wir so sagten, das ist ja mega gut, weil die Schülerinnen und Schüler natürlich dann weniger abgelenkt werden durch irgendwelche komische Werbungssachen und irgendwo draufklicken, sondern dann haben die einfach nur den Text. Oder, dass man, also es sind nur diese ganzen kleinen Karten, die ich irgendwie witzig fand, dass er die nochmal so erklärt hat, wo ich die auch wieder in den Kopf gekriegt habe, dass man AirDrop ja auch offline nutzen kann, dass du beim Teilen, da gibt es immer so einen Optionen-Button, auf den nie jemand drückt und da kannst du halt auch einfach sagen, keine Ahnung, gibt's einmal irgendwie übers Internet sozusagen und einmal nicht übers Internet teilen, ungefähr. Und dann kannst du einfach Offline-Dateien schicken, weil du im Unterricht ja manchmal das Problem hast, dass du vielleicht kein Internet hast, willst aber eine Datei versenden und dann gibt es ja wieder Lehrer und Lehrer, die sagen, ja, aufgrund dieser Sorge arbeite ich nicht digital, weil was ist, wenn ich kein Internet habe? Und dass du dann sagst, ah nein, guck mal, du hast diese Funktion und mit denen geht es einfach ganz einfach. Und deswegen war das irgendwie eine coole Fortbildung, weil die eben so low angesetzt hat, aber dann coole kleine Zaubertricks rausgebastelt hat, dass die Leute so ein bisschen verzaubert hat. Die Krönung war dann, wo dann so die älteren Kolleginnen und Kollegen so ein bisschen von den Stühlen gefallen sind, quasi metaphorisch gesprochen, als, ich weiß nicht, ob du das kennst, das kannte ich mal von irgendeiner Fortbildung von vor 2 Jahren. Du kannst so einen Holzwürfel und den beklebst du quasi mit so, im Prinzip müsste das, ich weiß nicht genau, wie es funktioniert, aber es müssten im Prinzip wie QR-Codes sein, die aber nicht wie QR-Codes aussehen, sondern es sind halt irgendwelche Linien und Streifen und keine Ahnung was. Aha. Und wenn du diesen Würfel mit der richtigen App quasi bedienst, kannst du da Augmented Reality-mäßig zum Beispiel das Universum drauf projizieren. Und dann können die, wenn die den Würfel drehen, können die sich zum Beispiel die Erde vor sich angucken und so drehen. Und das ist alles auf diesen Würfel quasi projiziert. Deswegen vermute ich, dass es so ein bisschen wie so eine Art QR-Code-Technologie quasi ist. Also irgendwas muss damit funktionieren. Und das kannst du halt für verschiedene Bereiche anwenden. Und dann waren die so, ich kann jetzt einfach hier um diesen Erdball rumgehen, so, weil für Erdkundler ist es natürlich cool. Du hast nicht immer einen Globus für jeden und dann kannst du sagen, ey, guck dir mal wirklich an, wie der Planet aussieht. Wo man denkt, man kann auch bei Google Maps zum Beispiel einfach mittlerweile ja super weit rauszoomen, dann siehst du auch den Erdball so, ne?
Aber, ja, das würden wir dann machen.
Ja, genau. Und das war irgendwie witzig, deswegen da dachte ich, kann ich dir von erzählen, weil ich ja oft erzähle, wie so gerade so Digitalisierung und Fortbildung irgendwie in Schule auch nicht so cool und sexy gemacht werden, war das irgendwie, dass man dachte, ah, ich glaube, der trifft den richtigen Ton für die meisten Kolleginnen und Kollegen, um die so ein bisschen abzuholen. Das war irgendwie ganz witzig.
Ja, ich glaube, das ist so, wie du jetzt auch so erzählt hast, so, hey, das fand ich jetzt cool. Ich glaube, das ist genau die Menge an, so was ich sagen, Fortschritt, um die Leute auch an den Punkt zu bringen, wo sie sagen, hey, aber guck mal hier, ich kann das und das jetzt machen. Also, das ist so ein bisschen, da fangen die an, auf einmal Botschafter für die Sache zu werden und sagen, hey, guck mal hier, Kinder, ich zeig euch jetzt auch mal was, die cool ist, guck mal AirDrop Offline und so.
Ja, und nur weil du die ganze Funktion mal irgendwann benutzt hast und irgendwie mal kennst, weil du dir irgendwelche Update-Nachrichten durchliest und so, nutzt du die ja nicht. Also wann? Nee. Ich habe noch nie AirDrop Offline benutzt sozusagen. Ne? Ich habe das mal irgendwann gewusst, dass es geht, aber nicht drüber nachgedacht und das. Also ich kann bis jetzt auch noch nicht in den, also ich muss es auch nicht kennen sozusagen, ne? Aber allein, dass du den Leuten diese Sorgen nimmst und so, legt, glaube ich, halt immer schon einen ganz guten Grundstein irgendwie. Das fand ich ganz witzig.
Ja, und es ist auch etwas, was ich auf der Arbeit halt gemerkt habe, ist, du kannst nicht erwarten, dass Menschen entdecken. So, also Sachen entdecken so, oder Sachen in irgendeiner Form erforschen oder sich damit auseinandersetzen, sondern Menschen sind halt meistens so, wie wir halt oft so bei anderen Sachen sind, wo wir halt nicht so viel Interesse für zeigen, ist, das ist ein Problem. Du guckst jetzt kurz an, willst eine schnelle Lösung, dich interessiert alles drumherum halt einfach nicht. Und
Ich glaube, wie kannst du nicht in die Einstellung klicken und jedes einzelne Menü durchbrowsen und dir das genau angucken?
Wie kannst du dir nicht alles durchlesen und ausprobieren? So, das kannst du halt einfach irgendwie. Das ist eine Erwartungshaltung, die kannst du haben, aber da wirst du halt nur enttäuscht. So. Und dann merkst du halt auch so, ich glaube, egal worum es geht, wenn du halt Menschen dazu bringen willst, das auch zu nutzen, dann musst du die halt, glaube ich, immer wieder damit so ein bisschen massagieren und sagen, hier, guck mal, und ne, guck mal dir, und das ist doch super geil. Erinnerst du dich noch an das Problem, was du mal hattest? Ja, genau, das existiert immer noch. Und ich glaube, das ist so die Realität, ne, für die meisten halt. Und deswegen ist halt, glaube ich, ganz gut halt, ne, immer schön wiederholen, immer wieder neu, noch nur eine Fortbildung, noch eine. Und dann denkst du, jetzt genug, mach nochmal 5 weitere. Und dann irgendwann kommt, glaube ich, der Punkt. Weil nur so zu sagen, hier sind iPads, viel Spaß damit, das ist halt, auch wenn es geht, ne, jeder könnte, aber niemand macht, bis man halt eben nicht, ne,
genau,
seine Gewohnheiten angepasst hat.
Total. Es gibt natürlich auch die radikale Pädagogik, dass du wie jetzt, okay, im neuen Gebäude gibt es einfach keine Tafeln mehr. So,
ja, gut.
Du musst die digitale Tafel nutzen sozusagen, aber auch da kannst du dann einfach nur sagen, nee, ich öffne einfach nur mein Whiteboard und nutze nur das, weil das ist quasi wie die Tafel, die ich kenne. Oder du versuchst die Leute halt anzuleiten, zu sagen, hey, aber guck mal, dieses coole Feature könnte dir viele Sachen irgendwie leichter machen, so in irgendeiner Form. Ne? Genau, eine Sache hatte ich noch ganz cool als Fazit im Kopf von ihm. Das fand ich noch eine ganz nette Message, wo ich selber nicht so viel drüber nachgedacht habe, weil ich halt immer mit Office arbeite, dass er meinte, privat arbeitet er immer mit Office sozusagen, aber im Schulunterricht immer mit den Apple-eigenen Programmen sozusagen, immer mit Pages, Numbers und Keynote, weil die einfach viel einfacher sozusagen sind. Also, dass jemand in Excel jetzt irgendwie Visual Basic programmiert oder keine Ahnung was in der Schule, ist ja nie der Fall. Du willst ja eigentlich im Prinzip immer nur eine Tabelle und daraus quasi Graphen machen, wenn du mal Excel nutzt sozusagen in der Schule.
Ja.
Und das geht halt mit Numbers so viel leichter und cleaner als mit Excel sozusagen. Bei PowerPoint genauso und Keynote. Es ist einfach viel einfacher, eine schnelle, sexy Präsentation zu machen als mit PowerPoint. Ja. Mittlerweile holt PowerPoint auch ein bisschen auf, muss man sagen. Und so, aber auch bei Word, wie viele Optionen du oben hast, die du eigentlich gar nicht brauchst. Und das fand ich nochmal auch einen netten Gedanken, drüber nachzudenken, weil was willst du? Du willst ja eigentlich, dass die Schülerinnen und Schüler lernen, mit Schreibprogrammen umzugehen, mit Tabellenprogrammen umzugehen, sozusagen. Das heißt, du kannst sie ja ranführen mit Numbers und dann irgendwann, wenn die das einigermaßen drauf haben, dann kannst du ihnen irgendwann mal Excel zeigen. Weil ich finde, es macht schon Sinn, beides Welten mal zu zeigen, weil eben Excel viel nach der Schule genutzt wird, sozusagen. Aber warum musst du ihnen am Anfang ein Programm geben, wo einfach sie 95% der Funktionen einfach eh nie nutzen werden? Und das fand ich irgendwie ganz netten Gedanken nochmal.
Ich glaube, was halt in unseren Köpfen noch drin ist, ist, wie soll ich sagen, dieser Gedanke von, es gibt halt ein Tool für Textverarbeitung, eins für Präsentation und ein Tool für
Zahlen,
also so für irgendwelche. So. Und klar war es bei uns auch dann so, du wusstest, okay, es gibt Numbers, es gibt Excel, es gibt vielleicht auch noch Google, so. Und dann war es so, aber du willst ja das Tool, was dich quasi in allen Lebensbereichen, das ist so ein bisschen wie beim Autokauf, wo du fragst, das Auto kaufe ich, ja, kauf am besten so ein SUV, falls du mal einen Tannenbaum irgendwie hier einladen musst, dass du genug Platz hast. Das ist so ein so ein Fall im Kopf, ne, den du vielleicht mal brauchst. Oder bei damals im Studium war es ja so, ja, auf jeden Fall Word, weil wenn du deine Bachelorarbeit schreibst, deine Masterarbeit, dann brauchst du auf jeden Fall Word, weil nur das kann so geil formatieren und so weiter und so fort. Und mittlerweile ist es aber halt so, dass du halt irgendwie jetzt gerade im Bereich Excel und so, ja, du hast halt Numbers, du hast Excel und du hast noch 10 andere Tools, die keine Sau kennt, aber die halt so ganz krasse Nischen bedienen. Und das ist halt eher so die aktuelle Realität, das bringt halt den Leuten bei, zu verstehen, wann sie welches Tool brauchen und halt damit anzufangen. Weil gerade wenn du jetzt irgendwie noch so, ich finde den Ansatz ganz gut, ne, führe sie mit dem einfachen Tool so ein bisschen ran und mach das irgendwann. Aber gleichzeitig ist halt eher die Frage oft so, gerade auch aus dem Arbeitskontext, welches Tool brauchen wir denn für unseren Kontext? Und dann ist manchmal auch die Antwort ja weder Excel noch Numbers noch irgendwas anderes, sondern dann ist es vielleicht Airtable. So ein Tool, was du halt benutzt, weil du das kannst du halt wiederum mit anderen Tools gut verknüpfen. Und dann nimmst du das Ergebnis von deiner Formel und schickst das über Airtable mit irgendeiner Verknüpfung an ein anderes Tool, was damit weiterarbeitet. Dann merkst du, cool. Also dann fängst du halt an, so ein bisschen Pseudo zu programmieren und so weiter. Und ich glaube, das ist so die Fähigkeit aus dem Jetzt ist, okay, wann brauche ich eigentlich welches Tool, weil ich dann verstehe, welches Problem will ich eigentlich lösen? Ah, okay. Und welches Tool löst mein Problem dann in meinem Budget oder was auch immer für meine Fähigkeiten dann am besten? Das ist halt irgendwie so das, was ich halt immer mehr beobachte, ist das, dass das in den Fokus rückt, weil und weniger halt, okay, ich lerne ein Tool, weil dann ist es manchmal, wie du auch sagst, dann ist es oft auch too much, weil manchmal will ich einfach nur die Summe berechnen, da brauche ich kein Excel für. Ja. Da tust du der Taschenrechner auch.
Total. Ja. Genau, und da merkt man, dass man selber dann zwischendurch so festgefahren aber ist, dass man so denkt, so, ja, das muss ich ja jetzt mit Excel machen. Und dann merkt man, oh fuck, ich habe seit 2 Jahren nicht mehr mit Excel mehr gemacht, außer irgendwie bunte Felder markiert, so ungefähr. Und dann kommt Kara und sagt, ja, ich mach dir einfach mal, weil die es in der Arbeit halt nutzt, ich baue dir mal eine coole Tabelle irgendwie für Notenberechnung oder keine Ahnung. Was merkt so, ah, das ist ja voll cool, wenn man das kann. Aber ich kann es natürlich nicht. So, ich müsste alles wieder immer wieder YouTuben, also immer wieder Tutorials angucken. Ja. So, wie mache ich eigentlich das? Und das kann ich ja für jedes Tool sozusagen. Ne? Solange du irgendwie diese Grundkenntnisse sozusagen hast, dass du weißt, okay, grundsätzlich gibt es Tabellen, es gibt irgendwie Grafiken, die daraus erstellt werden können. So funktioniert es grob. Das sind dann im Zweifel 2 Stunden mit Numbers oder so. Und danach würde ich auch sagen, wie du sagst, geht es eigentlich darum, wann brauche ich welches Tool.
Und ich glaube halt, ne, dass die Aufgabe halt überhaupt, sich zu überlegen, welches Tool erfüllt den Zweck, das willst du eigentlich auch nicht. Also in einer Welt von morgen wirst du dir eigentlich gar nicht, willst du dir auch nicht mehr die Frage stellen, so, muss ich jetzt jedem Menschen irgendwie erst beibringen, zu verstehen, welches Tool erfüllt welchen Zweck und was ist eine gute, kostengünstige auch Variante davon? Willst du halt auch nicht, das ist auch irgendwie zu lästig und ich glaube halt, das, was am allercoolsten wäre, ist, du weißt halt, was du willst. Das musst du halt schon auch irgendwie wissen. Und dann sagst du halt, hey, ich will das und das, ich brauche das und das und ich bin bereit, dafür so und so viel auszugeben. Und dann ist die Lösung halt da. So. Ist relativ so transaktionsmäßig. So, ich habe ein Problem, hier ist die Lösung, Ende. So. Und welches Tool dafür am Ende genutzt wurde, wen juckt's.
Das geht auch ein bisschen in die Richtung, dass jetzt auch, es werden immer wieder so, ich kriege so Fortbildungs-E-Mails immer, dass da jetzt ganz häufig, ich habe ja schon gesagt, KI ist jetzt immer ganz viel Thema und ganz speziell ist immer Prompten sozusagen. Ja. Ne? Das ist ja so ein bisschen der Begriff von 2024 oder 23 vielleicht sogar schon. Ich weiß nicht, so dieses, dass jetzt eigentlich man gar nicht mehr so richtig lernen muss, also das ist jetzt also ein bisschen die These, die dahinter steht, ne, die du auch gerade so ein bisschen formuliert hast. Du musst eigentlich nicht mehr wissen, wie mache ich sozusagen Dinge, sondern wie kann ich möglichst gut beschreiben, was ich will oder möglichst gut erklären, was ich will sozusagen. Und das finde ich ja eigentlich ja einen ganz schönen Weg, weil man dann ja auch, ich habe ja manchmal im Podcast hier schon gesagt, dass ich so ein bisschen die Sorge habe, dass die Schülerinnen und Schüler so ein bisschen die Fähigkeit zu verlieren, zu artikulieren, was ihre Bedürfnisse sind und was sie möchten und was sie können und was sie auch eigentlich wissen sozusagen. Und wenn man sagt, naja, okay, es ist eigentlich weniger wichtig, dass die Schülerinnen und Schüler jetzt mega viel Wissen in ihrem Gehirn haben sozusagen, sondern es ist eigentlich wichtiger, dass sie so eine Art, ja, ich weiß nicht so richtig, wie man es eben nennen soll, so eine Art Fähigkeit haben, aber zu formulieren, was sie brauchen und was sie können und wie sie an das kommen, was sie brauchen sozusagen, dass das vielleicht wichtiger wird, dann ist ja trotzdem noch eine hohe kognitive Fähigkeit notwendig, weil man ja immer so denkt, ja, dann werden alle so Wall-E-mäßig dumm, dicke Menschen, die irgendwie da sitzen und nur noch essen und trinken, aber man kann ja auch sagen, es ist ein hoher Skill, gut auszudrücken, was ich eigentlich eben brauche. So, das ist ja nicht so einfach im Zweifel.
Es ist überhaupt nicht einfach. Im Grunde genommen ist das ganze Leben ja eigentlich Prompten.
Ja.
Ich hatte so einen Tweet gesehen, da meinte er irgendwie so, ach krass, mir ist jetzt erst aufgefallen, wie sehr Kindererziehung eigentlich das gleiche ist, wie mit ChatGPT zu reden. Ja, weil du willst halt.
Der erste Satz, gibt es Gott?
du willst ja dein Gegenüber irgendwie entweder über dich informieren und sagen, hey, ich habe folgende Wünsche und Bedürfnisse oder was auch immer, oder du willst, dass das Gegenüber halt bestimmte Dinge tut und du willst, versuchst es halt irgendwie dorthin zu bringen. Das kann halt, das ist egal, ob es jetzt ein Verkaufsgespräch ist, ob du deinem Kind erklärst, dass es halt keine gute Idee ist, die Wände anzumalen oder sonst was. Du versuchst ja irgendeine Idee oder irgendwas zu vermitteln und die andere Person zu einer bestimmten Handlung irgendwie zu bewegen. Ne, so, mach dies jetzt nicht oder kauf dieses Produkt oder hey, ich will mit dir ein Projekt zusammen machen. So, hier ist, ne, das ist das folgendes Tun. Oder ich erwarte von dir, dass du diesen Code so und so programmierst für mich, für uns, für was auch immer, für den Kunden. Und es läuft am Ende ja alles darauf hinaus, dass du irgendwie die Fähigkeit hast zu verstehen, was will ich erreichen? Was ist die andere Person? Welcher Position ist die andere Person oder das Gegenüber? Und wie kann ich meinen Willen so formulieren, dass die andere Person das auch so sieht und mit mir quasi einen Vertrag schließt, ein Einverständnis hat oder was auch immer. Ob es jetzt mein Produkt ist, was er von mir kauft, ob es jetzt sagt, ja, stimmt, du hast recht, es ist keine gute Idee, die Wand anzumalen. Oder ob es jetzt darum geht, zu sagen, ja, ich habe verstanden, was du willst, hier ist das Design, was ich jetzt erstellt habe. Und bist du damit cool, ist das, wie du dir das vorgestellt hast. Im Grunde genommen machen wir das ja eh schon die ganze Zeit. Und jetzt ist es halt einfach nur ein anderer Akteur, den wir auch quasi mit dem gleichen verbalen Toolset quasi auch in eine bestimmte Richtung bringen wollen, so wie wir es halt mit uns Menschen ja sowieso die ganze Zeit machen.
Aber was so ein bisschen fehlt, ist doch dann die Nachfrage nach dem anderen, oder? Weil man könnte jetzt sagen, dann untergräbt man doch so ein bisschen den eigenen Willen der anderen Person sozusagen. Wenn ich jetzt die andere Person nur als das sehe mit, das ist mein Prompt-Empfänger sozusagen, sondern ich würde jetzt, also irgendwie sagt da gerade eine Stimme in mir, die ja sagt, okay, aber eigentlich muss ich ja erstmal herausfinden, was will das Kind sozusagen? Also was sind dessen Bedürfnisse, was sind dessen Wünsche? Und darauf basierend kann ich dann versuchen, Prompts zu formulieren sozusagen, ne? Sodass ich abwäge mit dem, was das Kind braucht, will und so weiter. Und diese Fähigkeit brauche ich ja auch noch. Ich muss irgendwie an diese Informationen kommen vom anderen. Ich kann ja nicht nur reingeben, nicht nur Input geben, sondern ich muss ja auch irgendwie aufnehmen. Und das ist ja bei ChatGPT so ein bisschen anders, würde ich jetzt sagen.
Im Grunde genommen, wenn wir als Menschen das Ganze machen, dann prompten wir uns ja gegenseitig. Also verbal und nonverbal, direkt und indirekt. So ein bisschen wie, wenn das Kind jetzt irgendwie sagt, guck mal, ich habe die Wand angemalt, dann ist das ein Prompt. Es will dir ja irgendwas signalisieren. Es eigentlich, was ist eigentlich diese 20.000 Botschaften, wo irgendwas dazwischen wird, der sagt, hey, guck mal, ich bin stolz, ich habe hier irgendwie die Wand angemalt, so, ich habe Kunstwerk erschaffen und 1000 andere Botschaften, was auch immer. Und das sind quasi Prompts, die deine Richtung gehen. Und es ist echt gegenseitiges, und wie gesagt, manchmal ist man einfach nur, sagt man gar nichts, und das ist quasi durch seine Anwesenheit ist ja das quasi so ein bisschen die Message, aber man kann ja nicht kommunizieren, deswegen ist alles in irgendeiner Form, irgendein Prompt an irgendwen.
Ich wollte sagen, das ist ja so dann, wie wenn man die Gleichung aufstellt, Prompt gleich Kommunikation, oder? Dann unterscheidet ja ein Prompt nicht mehr von Kommunikation sozusagen, ne? Dann würde man sagen, alle Kommunikation ist ein Prompt.
So. Im Grunde ist es das, weil im Grunde genommen alles, was du ja, und wie gesagt, manchmal machst du es bewusst, manchmal unbewusst, manchmal aktiv, manchmal passiv, versuchst du ja immer irgendwie, wenn andere Menschen involviert sind, in irgendeiner Form eine Nachricht zu übermitteln. So von lass mich in Ruhe bis hin zu, hey, wollen wir zusammen was essen gehen, bis hin zu, welchen Film gucken wir heute auf Netflix. Es steckt ja immer irgendeine Botschaft drin. Und jetzt hast du halt die Situation, dass du plötzlich, also egal, ob es jetzt im Kundengespräch ist, auf der Arbeit oder mit deinen Kindern und mit deiner Partnerin, wie auch immer, du hast halt irgendwie immer noch so die Idee, ja, okay, es muss halt für beide irgendwie cool sein. Das ist für dich als Verkäufer, für die Kunden muss es ja irgendwie cool sein. Deswegen, du kannst jetzt nicht komplett selbstsüchtig und einfach nur nach deinem Willen irgendwas machen. Aber jetzt,
was du bei ChatGPT ja kannst, sozusagen. Ne?
Also exakt. Das heißt, du musst nicht versuchen, empathisch zu sein. Du musst maximal überlegen, wie dumm ist das Ding und was muss ich dem Ding quasi noch mitgehen, damit es das, was ich möchte, irgendwie gut hinbekommt. Aber das ist so das Maximale an Empathie. Darüber hinaus kannst du einfach komplett selbstsüchtig sein. Sag, hey, mach das jetzt so ein bisschen tatsächlich wie Sklave. Warte kurz.
Ja, absolut. Irgendwie bin ich dann mal gespannt, ob wir an den Punkt kommen, also wahrscheinlich werden wir irgendwann an den Punkt kommen, wo dann eben so die KI quasi zurückpromptet. Also jetzt, wie du sagst, ist es ja eher so, dass man sagt, okay, es ist, also das wäre der Unterschied eben noch zum Menschen, dass das eine sehr eindirektionale Kommunikation sozusagen ist. Ich gebe Prompts ein und will irgendwelchen Output haben. Und menschliche Kommunikation wäre ja schon eher, ja, also eben Kommunikation oder halt, wenn man jetzt in dem Vokabular des Tweets bleibt, prompten sozusagen, bidirektionales Prompten sozusagen. Und das ist wahrscheinlich dann wieder ein Schritt, der eben dann spannend wird, wenn man dann auf einmal das, also nicht, dass es so ein Thema ist, ich habe keine Lust jetzt eine Anfrage zu bearbeiten oder so, das ist wahrscheinlich ein bisschen langweilig, aber wenn dann der Input von der KI sozusagen kommt und dann gesagt wird, okay, pass auf, wir haben irgendwie Dienstagmorgen, ich weiß, du musst morgen eine Pedderstunde im LK halten. Gestern kam hier dieser Artikel raus mit dem Hashtag Korczak, den du jetzt unterrichten willst. Guck dir nochmal an, den könntest du als Einstieg nutzen oder so. Das wäre dann quasi ein bisschen das Gegenseite, der Prompt an mich. Dann so, ne? Mach das mal.
Ja, genau. Ich meine, es gab ja schon so diese komischen Beispiele bei ChatGPT, wo das Ding einfach, wo ChatGPT gesagt hat, so, aber ganz ehrlich, das ist echt super aufwendig, so, hier ist Excel, mach selber. Das gab es jetzt nur so. Also vielleicht war es auch einfach gestellt, aber im Grunde genommen, gab ja schon mal, die Idee ist halt da, ne, dass man sagt, okay, wann kommt der Punkt, wo halt eben die andere Seite nicht einfach nur blind gehorcht, sondern einfach deine Sachen hinterfragt. Und wenn du es einmal ganz extrem denkst, so in, weiß ich nicht, was ist so das Endgame vielleicht auch, dann gibt es auch die Modelle, die halt sagen, also die Gedankenmodelle, die halt sagen, es könnte auch der Zustand einkehren, wo eben, sagen wir mal, deine persönliche AI, die dich begleitet, quasi wie so eine Art dritte Ebene deines Gehirns wird, so von, hey, du dieses Reptilienhirn, was einfach nur auf Instinkten basiert, dann hast du so dein Vernunftsgehirn, was so ein bisschen filtert und Moral und bla bla bla, und dann eben die dritte Ebene, die AI, die halt sagt, warte mal, ich kann dich von außen beobachten und ich kann dir ja sagen, was du tust, was eigentlich dämlich ist für dich, was nicht in deinem eigenen Interesse ist. So nach dem Motto, du schreibst gerade eine Nachricht, du bist wütend und dann sagt ihr, hey, ich hab sie nicht abgesendet. Ich wusste, dass du es eigentlich gerade nicht willst, weil das ist doch immer noch dein emotionales Ich, was da irgendwie unkontrolliert gerade in die Tasten haut. Oder
wie du auch gesagt, Metaebene quasi, ne?
Genau. Oder hey, ich weiß, was jetzt voll alles in dir drin sagt, du hast jetzt voll Bock auf diesen Burger. Burger. Eigentlich nicht so gute Idee.
Kann ich die ausstellen? Ich mag den
Burger. Genau, das ist, glaube ich, so ein bisschen das ist, glaube ich, das spannende Ding, weil im Grunde genommen tun wir ja ständig Dinge, die uns, also, okay, je nachdem, was die Zielformulierung ist, aber wenn man sagt, das Ziel ist es, möglichst lange gesund zu leben, whatever, oder sich keinen physischen, seelischen Schaden anzutun, dann würde eine AI, die quasi nach diesem Ziel dich irgendwie versucht zu beschützen, würde halt oft sagen, Nein, du guckst jetzt nicht noch eine Folge von dieser Serie. Du gehst jetzt schlafen.
So. Nein, aber Mama, bitte.
Du bestellst jetzt kein Gyros komplett mit extra Käse on top. Ich hab dir was anderes bestellt. So, du schreibst jetzt nicht diese fiese Nachricht oder was auch immer. Aber es gibt halt viele Dinge, die wir im Alltag tun, wo wir eigentlich auch wissen, wenn man drüber nachdenkt, so ist eigentlich das Beste, was man seinem Körper und sich selbst antun kann. Aber die Seele will das.
Absolut.
Und ich glaube, das wird der Kampf der AI gegen Seele. So. In dir drin, der Konflikt des 21. Jahrhunderts ist dieser wahrscheinlich.
Das wäre spannend, wenn man diesen Konflikt in sich dann spürt, sozusagen, weil dann wird es auf einmal deutlicher. Wir haben ja in Philo früher dann auch immer versucht, so zu gucken, ne, was jetzt eigentlich Seele, wie definiert das Descartes mit diesen zwei Kreisen, ich erinnere mich nicht mehr so ganz und so, und ne, was ist irgendwie Vernunft und Seele und Gedächtnis und Herz und solche Sachen. Und das ist ja nie greifbar, sozusagen, richtig. Aber da wäre es ja sehr greifbar, dass du einfach mal sagst, okay, die Seele definieren wir jetzt einfach als den Mensch, also als alles, was ich denke, fühle und so weiter und so fort. Und die Vernunft definieren wir dann als diesen neuen Layer, der auf einmal von externer zukommt. Und dann hast du wirklich den inneren Monolog, der auch real stattfindet sozusagen. Das ist nicht dieses, ich denke einfach laut, sondern es ist, ja, da sagt mir jetzt gerade quasi wirklich irgendwas
in mir. Das ist einfach doch eine Stimme
im Kopf. Nicht. Ja, das ist ja mega anstrengend.
Ja, aber wir kennen das doch
Cyber-Schizophrenie.
Heute schon. Cyber-Schizophrenie. Wir kennen das ja heute schon. In der Light-Version haben wir das heute. Weil was passiert, wenn du dir einmal sagst, hey, ich weiß, ich sollte nicht länger als eine Stunde Twitter scrollen. Und du stellst dir das ein als Bildschirmgrenze. Mhm. So. Und dann kommt irgendwann der Prompt und sagt, Moment, stopp. Und dann sagst du, ist mir egal, Passwort und weiter. Ist mir
egal, kein Limit heute. Ja.
Es ist die Trading Today oder die Asterix-App. Wie heißt sie?
Athletic.
Ja, genau. Es ist die App, die dann sagt, hey, du sollst heute eigentlich nicht doch Sport machen, weil ich weiß, dass du eigentlich auch wissen solltest, wir beide wissen, dass du eigentlich heute chillen sollst, weil das ist besser für deine Recovery und für deinen Schlaf und alle anderen Parameter, die ich jetzt gerade irgendwie kenne. Mhm. Es ist die Dixbobs-App, die dir sagt, ja, du hast dein Kalorienziel für heute überschritten. So. Das war's. Und du haust dir trotzdem die Brizzle Balls rein, weil du denkst, ja, oh no. So, und im Grunde genommen haben wir diesen Konflikt ja jetzt schon. So, und es ist halt die Frage, wie sehr ignorierst du das, was du eigentlich weißt, und wie sehr gibst du halt. Also eigentlich ist es immer ein Trade-off zwischen, ich weiß, ich habe die zeitliche Präferenz jetzt, ich will, dass sie jetzt geil ist, und ich will die zeitliche Präferenz unendlich, will, dass das unendlich geil wird. So. Und ich weiß, es ist aber nicht unendlich. Und deswegen verhandelst du ja jedes Mal mit dir selber, wie viele Jahre leben willst du halt jetzt quasi heute auch opfern mit der nächsten Zigarette, die du rauchst, oder mit dem Drink oder mit dem Nicht-Sport machen. Mit dem
Brizzle Ball.
Mit dem 3 Stunden schlafen und durchfeiern. Also im Grunde genommen tauscht du ja quasi potenziell längere Lebenszeit versus halt das Glücksgefühl des Jetzt. So.
Genau, das wäre nämlich irgendwie noch das Spannende, weil dafür würde mir noch ein bisschen zu viel wissenschaftliche Grundlage fehlen, Stand jetzt heute, dass ich dann eben sage, ich kann auch zu 95% darauf vertrauen, dass die Ansage von dem Programm auch wirklich die gute und richtige Entscheidung für mich ist. Ja. Weil jetzt kann ich ja immer noch sagen, ja, du sagst mir jetzt, ich will, soll nicht laufen gehen, aber wenn ich jetzt laufen gehe und höre die Vögel zwitschern, du kannst mir nicht berechnen, wie schön das Gefühl durch die Sonne jetzt bei diesem Lauf, bei dem Wetter ist. Das kannst du mir einfach jetzt noch nicht berechnen, sozusagen. Deswegen fühle ich mich jetzt immer noch deutlich erhabener gegenüber diese Werte. Aber ich könnte mir halt vorstellen, dass es irgendwann einen Punkt gibt, wo das halt eben kippt, wo man mehr zweifelt, wo man wirklich denkt so, wie es jetzt ja auch vielleicht schon ist bei Social Media Scrollen, so, wo du jetzt, da denke ich mir ja nicht, ja, ich drücke jetzt auf Weiter und dadurch glaube ich, dass es mir viel besser geht, sondern da ist es eigentlich, dass man so denkt, ja gut, du kannst die Zeit abschätzen, es war jetzt eine halbe Stunde, ich habe mal gesagt, eine halbe Stunde reicht mir, ja, ich verstehe, warum du das sagst, so, ne? Das sind ja harte Parameter sozusagen.
Ich glaube, was er hier halt jetzt ändert, ist halt, was du auch gerade gesagt hast, ist, jetzt hat man bei vielen Themen noch so seinen Restzweifel. Also wie schlimm ist der Cheeseburger, den ich mir jetzt reinknall? Also, ist es der Cheeseburger, sind es die Pommes? Ne? Was weiß es nicht? Es gibt dann das, was wir auch schon mal tausendmal besprochen hatten. So, du guckst dann tausend verschiedene Blogbeiträge und wissenschaftliche Arbeit. Der eine sagt, das ist schlecht, der andere sagt, das ist schlecht. Keiner weiß so richtig. Das Thema Ernährung ist halt alles so ein bisschen schwammig. Ich glaube, dass man genug Schlaf braucht, weiß jeder so. Das ist halt, aber trotzdem ist es so, die Disziplin.
Ja, manche brauchen vielleicht auch 6, manche 7, manche vielleicht 9 und so. Ne? Das ist, ja.
Genau, und dann ist halt immer noch diese große Unbekannte des, naja, was, wenn ich übermorgen an einer tödlichen Krankheit irgendwie sterbe, ne, so, oder was, wenn der Bus kommt und so. Es sind so viele Parameter, die doch dieses Argument erlauben, so, aber ja, eigentlich sollte ich doch das jetzt genießen, weil wer weiß, wie lange, ne, was, wenn morgen Krieg ausbricht und whatever. So, und ich glaube halt, was wir ja eigentlich so vor uns haben als, wie sagt man das, als so absehbare Veränderung, die, mit denen wir irgendwie rechnen können, ist, dass halt das Leben sich in so eine Richtung entwickelt, dass man im Grunde genommen sagen könnte, viele Aspekte des Lebens wären sicherer, so Langzeittrend, der einfach weitergeht, so. Autos wären sicherer zu fahren, weniger Unfälle im Straßenverkehr. Das heißt, das Argument mit dem Bus kannst du immer weniger gewichten, weil dieses ganz rational an die Sache geht. Ne? Dann, oh, Medizin wird besser, oh, dass ich an irgendeiner unheilbaren Krankheit sterbe, ist auch immer geringer, so mit jedem Jahr, was vergeht. Das heißt, je mehr Zeit vergeht, desto schwieriger wird es, diese Argumente zu bringen und zu sagen, ja, auch aus der rationalen Perspektive kann ich da eigentlich gar nicht mehr behaupten, dass der Bus eigentlich noch so ein tödliches Risiko ist, weil die Wahrscheinlichkeit dazu halt bei 0,0000% liegt. Deswegen brauche ich halt andere Argumente. Und eigentlich wissen wir heute schon alles in Vorwände, um quasi das Verhalten zu rechtfertigen, was einem nochmal so ein bisschen extra Lebensqualität gibt, dass einem nochmal dieses Glücksgefühl von, du beißt in diesen Cheeseburger und fühlst dich einfach gerade richtig geil gibt. Und ich weiß halt nicht, inwiefern halt das jemals, ob das jemals dieser Zustand wird, von wegen, dass wir einfach als Menschen sagen können, ja, wir priorisieren jetzt das unendlich versus das jetzt und das konsequent und weil halt, ich weiß nicht, ob das erstrebenswert ist, aber ich glaube, das wäre so der ultimative Kampf zwischen, eigentlich weißt du, dass du halt möglichst lange das gut haben willst, du verzichtest jetzt auf das jetzt, also was ist die richtige Dosis quasi?
Ja. Ich finde, man kann das total gut bei Geld durchspielen, fällt mir gerade noch ein, weil du könntest ja, sobald du Tag 1 anfängst zu arbeiten, Geld möglichst effizient einsetzen sozusagen. Du sagst, keine Ahnung, ich kann für 600 Euro im Monat kann ich leben sozusagen. Und alles darüber hinaus lege ich weg für später sozusagen. Ja. Ich spiele, ne, so das lange Spiel. So. Und, aber da würde alles in mir sagen, naja, gut, aber du raubst dir dann ja 20 Jahre Erfahrung, also positive Erfahrung, aber wie kannst du die messen? Also wie kannst du jetzt die Reise nach Japan aufwiegen mit, ich habe später halt mehr Geld. Was ist denn mehr wert sozusagen? Ne? Ist das eine Jahr früher Altersarmut, um es mal so zu bezeichnen, ist das mehr wert oder weniger wert sozusagen als die 3 Wochen lebensverändernde, potenziell lebensverändernde Erfahrungen sozusagen? Oder wann, also, es muss ja nicht mal lebensverändernd sein. Es kann ja auch einfach nur Erfahrung sein, weil was ist das Leben am Ende dann quasi wert, wenn du diese Erfahrung nicht gemacht hast? Worauf guckst du dann zurück? Und dann denkst du, ja toll, jetzt lebe ich irgendwie lang, aber ich habe ja nichts gemacht, ich kann ja auch nichts zurückgucken. Und ich finde, das verdeutlicht ganz gut dieses, eigentlich wissen wir jetzt schon, wir könnten jeden Euro zu viel sofort weglegen und sparen für später. Aber das tun wir ja nicht, aus gutem Grund. Also, aus eigen, also weil ich denke, oder weil wir denken, das ist ein guter Grund, das eben nicht zu tun. Weil wir wissen, irgendwie Urlaub ist auch mal wichtig, um irgendwie den Stress irgendwie hinzukriegen und so weiter und so fort. Das war mir so das Beispiel, was mir gekommen ist.
Ja, ich meine, das ist, im Grunde genommen steckt dahinter ja auch die Frage nach von, also, wollen wir quasi das Betriebssystem, wonach wir, also quasi, wenn du jetzt was weg, wenn du sagst, der Mensch hat ein Betriebssystem, so, was ist das, was quasi maximiert wird oder was, wonach laufen wir? Dann kannst du sagen, ja, es gibt halt bestimmte so Momente, Gefühle, die halt einfach wie eine Art Belohnung einfach über dich ausgeschüttet werden, die halt so wie eine Art, wie so ein Geldregen sind, so ein emotionaler Geldregen, so keine Ahnung. Das kann halt, wie gesagt, für manche ist das eben das Auto, was sie sich kaufen, wo sie einsteigen und sagen, wow, ich fühle mich gerade voll geil, ich habe mich noch nie so gut gefühlt, was ist los mit mir? Für andere ist es halt irgendwie der erste Kuss oder, ne? Oder andere ist es halt irgendwie die Zahl auf dem Konto, whatever. Ne? Die anderen bestellen sich ein Kleid und denken sich, boah, geil, ich fühle mich gerade wie, weiß ich, wie
Gott. Ariel. Ah, nee, macht keinen Sinn.
Und das sind halt, und wir tun ja eigentlich die ganze Zeit Dinge, die uns dieses, also so einfach so positive Gefühle in irgendeiner Form geben. So. Und das ist halt unser Belohnungssystem, was halt läuft und uns einfach irgendwie immer wieder happy halt und unendlich traurig macht in beide Richtungen. Und die Frage ist halt, kommen wir an so einen Punkt, wo wir sagen, wir überschreiben, machen eine Art Software-Update und sagen, wir erlauben quasi jetzt einer neuen Technologie, jetzt nennen wir es mal AI plus irgendwelche, weiß ich nicht, zu sagen, wir streben nicht mehr danach. Sondern nach dem Motto, stell mal vor, jedes Mal, wenn dein Gehirn quasi kurz davor wäre, sag ich, mach jetzt, du weißt, Dopamin-Rush, so. Sag, wir ändern den Code. Das passiert jetzt einfach nicht mehr. Und du hast du hast diese Emotion nicht mehr. Oder wenn du dich kurz davor wärst, also so ein bisschen, wie kannst du dir vorstellen, wie als würde man jetzt Antidepressiva quasi in Auto-Ausschüttungsfunktion haben, in alle Richtungen. Das heißt, du könntest, also das könnte man sagen, was wären wir dann noch für Kreaturen? Wir wären ja dann einfach seelenlose Zombies. Aber stell dir vor, du könntest einfach sagen, ich möchte ein Update haben und ich möchte nicht mit bestimmten Gefühlen empfinden, in bestimmter Intensität. Und du hast das voll unter Kontrolle.
Ja. Und eben dann auch bewusst zu sagen, eben genau, also selbst wenn du es nicht zwingend selber unter Kontrolle hast, aber es ist ja nicht so schwer, sich vorzustellen, dass man einfach sagt, es gibt da irgendeinen Mechanismus, der dann auf einmal das Dopamin stoppt, wenn ich Schokolade esse, stattdessen irgendwie ein Stresshormon ausschüttet und mich einfach ganz klassisch konditioniert sozusagen, dass ich halt einfach dann keine Schokolade mehr esse, dabei kein gutes Gefühl mehr habe. Aber wenn ich die Möhre esse, schüttet der auf einmal mehr Dopamin aus, als es eigentlich grundsätzlich wäre. Und auf einmal denke ich, oh geil, Möhre ist das Beste auf der Welt. So, ne? Also klar sind wir vielleicht nicht so super einfach, ne? Aber im Kleinen kann man sich das ja, finde ich, relativ schnell vorstellen. Ist gar nicht so crazy.
Du hast das jetzt gerade ganz krass. Es gibt so eine Art Medikament, das heißt Ozempic. Es ist so eine Art
Gibt es eine Netflix-Serie in 2 Jahren drüber?
Wahrscheinlich gab es die vorher schon. Du nimmst das und hast keinen Hunger mehr.
Ach, crazy.
Oh Gott. Und die Leute nehmen halt krass damit ab, weil es einfach, es unterdrückt einfach dein Hungergefühl. Ja. Das macht das einfach. Das heißt, du kannst halt einfach die härtesten Diät. Und natürlich hat das immer dieses Risiko, in alle Richtungen extrem irgendwie schief zu laufen. Ne? Manche Leute werden wahrscheinlich daran sterben, weil sie halt gar nichts mehr essen. Weil die halt in so eine Art Wahnverfallen einfach ganz, ganz krass abnehmen, bis ihr Körper nicht mehr funktioniert. Für andere Leute ist das halt eben, also auch da, ne, so ein bisschen eigentlich die Frage, was ist, wenn du einfach in alle möglichen Richtungen eingreifen kannst? Du kannst Hunger ausschalten, du kannst schlechte Laune quasi ausschalten, du kannst Depression ausschalten, du kannst, oder halt in die andere Richtung, was halt schon lange geht, du kannst hier einen Schuss setzen und sagen, oh, ich habe jetzt die ultimative Glücksausschüttung, weil du dir irgendeine Droge geballert hast. Das heißt, wir haben ja quasi so eine Art Toolset entwickelt, was in alle Richtungen genutzt werden kann. Und weil du das jetzt noch in zu gewissen Form automatisierst und sagst, hey, ich habe jetzt quasi so eine Art Möglichkeit, jetzt eben, vielleicht auch ohne, dass du Substanzen irgendwie zu dir nimmst, aber deinen Körper quasi zu kontrollieren, zu sagen, bitte davon ein bisschen mehr ausschütten, halt bitte dieses Level. Ich will jetzt 8 Stunden fokussiert sein. Voll Fokus. Du bist halt wie ein Tunnelblick und kannst einfach voll krass denken, weil der quasi das System komplett kontrollierst. Ist man dann noch Mensch? Also ist man dann quasi zu gut, in Anführungszeichen, oder zu perfekt oder zu mächtig und
ist zu gesteuert dann, halt vielleicht, ne? Zu maschinell.
Ja, aber das Absurde ist halt, das ist das, was mir den Kopf zerbricht, ist, auf der einen Seite versuchen wir es ja eh schon die ganze Zeit, wir scheitern nur immer wieder. Also wir sind quasi, solange wir es noch nicht perfektioniert haben, findet das ja keiner per se irgendwie, außer es läuft so ganz extrem, erstmal schlimm. Solange es nicht zu ganz großem Schaden führt, ist es ja nicht schlimm. Wir reden von Disziplin. Oder wir reden weiß ich nicht, ja, meistens ist es sowas wie Disziplin oder ja. Hartnäckigkeit,
Effizienz,
wie man das effizient oder halt, ne, wir geben uns Lifehacks, wie kannst du dich 5 Stunden lang für eine Klausur vorbereiten, wie kannst du dich besser konzentrieren, vielleicht ohne ADHS-Medikamente, ohne Ritalin und mach mal hier ein kaltes Bad da, geh mal dafür ein bisschen mehr laufen, geh mal früher ins Bett und eigentlich versuchen wir es die ganze Zeit, aber wir sind halt immer noch so schlecht, dass wir immer wieder drüber lachen und sagen, wie wir uns selbst doch die ganze Zeit verarschen mit dieser TikTok-Blockade nach 10 Minuten. Aber wenn wir darin aber gut werden, dann ist es spooky, weil dann werden wir auf einmal so sehr kontrolliert, auch auf was uns selbst bezogen. Und dann könnten wir sagen, hey, ich will jetzt aber 300 Jahre alt werden. Make it happen.
Ich glaube immer, also ich kann mich dafür auch total faszinieren und hab da total viel Spaß dran, da mir so das alles irgendwie vorzustellen und so, ne, mit allem, was da eben auch immer dieser Negativweg da dranhängt sozusagen, ne. Aber ich denke dann oft, dass wir halt beide da einfach sehr gleiche Interessen und Spaß an Gedanken sozusagen haben. Und ich glaube, wenn wir jetzt sagen, wir alle probieren das immer effizienter oder mal so diese Lifehacks zu machen und so weiter und so fort, ich könnte mir halt vorstellen, dass 70% der Menschen das aber auch nicht so sehen, sodass die einfach wirklich in den Tag leben und finden das auch gut und finden das auch okay und denken nicht, wie kann ich möglichst lang leben, wie kann ich möglichst sportlich sein, sondern ich einfach denken, hey, ich will einfach irgendwie glücklich sein und dann mache ich einfach das, für was mich glücklich macht und ich lese gerne ein Buch und ich mache sonst nichts und ich mache das und ich gehe gerne in den Garten und das ist irgendwie, was mich glücklich macht und so. Und ich glaube, es wäre wahrscheinlich naiv zu denken, dass, also ich könnte mir jetzt vorstellen, wenn man das Gedankenspiel von dir weiterspielt, dann hast du halt eben so 30% der Maschinenmenschen, die halt sagen, ich finde es spannend, ich gehe da jeden Schritt so mit und ich finde es irgendwie cool und irgendwie mal interessant so zu denken. Und die anderen 70% sagen so, ja, nee, das ist nicht so geil. Ich will das gar nicht.
Ich finde das Spannende halt, finde ich, weil ich gebe zu 100% recht, es wird genauso, also die Verteilung ist wahrscheinlich genauso, wie du das gerade beschrieben hast, dass die meisten halt einfach sagen, nach der Leitlinie, alles im Leben passiert aus einem Grund, es ist so, wie es ist und es wird schon irgendwie gut gehen. So. Und das ist ja völlig fein, ne? Das ist, also ich sage ja nicht, dass es was Schlechtes ist, aber ich glaube halt, auf der einen Seite halt ganz viele Menschen dann wiederum auf der anderen Seite hast, die halt sagen, hey, warte mal ganz kurz, ich kann das alles tun und es funktioniert für mich und ich finde das sogar gut. Und dann muss man sich halt, glaube ich, das ist halt, glaube ich, ein strittiger Punkt, weil das hat ja auch Konsequenzen für die, die das nicht mitmachen und die das nicht gut finden.
Absolut.
Weil wenn du jetzt auf der einen Seite Leute hast, die da sagen, hey, guck mal, ich habe jetzt irgendwie die ultimative Kontrolle, ich habe jetzt den ultimativen Körper, ich bin jetzt ultimativ schlau, was auch immer. Oder ich lebe jetzt ultimativ lang, was auch immer das alles bedeutet.
Ja.
Und das sind Leute, die sagen, hey, aber ich will das aber gar nicht. Ich will das nicht. Dann hast du, glaube ich, so eine Art, eine Glaubensfrage, die gestellt wird, nämlich, sollte der Mensch sich überhaupt in diese Richtung entwickeln? Oder sollten wir das verhindern? Und ich glaube, das wird in allen Lebensbereichen irgendwie so ein bisschen so stattfinden. Das hatten wir jetzt mit Medikamenten sowieso schon gesehen, wo man gesagt hat, nee, aber das ist gefährlich und hat Nebenwirkungen und Drogen und bla bla bla. Jetzt wird es bei San Francisco, die selbstfahrenden Autos, die angezündet werden. Verständlicherweise, weil die Leute sagen, hey, Moment mal, wir wollen das nicht. Auch wenn es geht. Und ich glaube, es wird halt durch jeden Lebensbereich einmal so eine Art Kampf werden zwischen diesen beiden Gruppen. Die einen, die halt sagen, nee, ich finde es gut, wie es ist. Ich finde gut, wenn Menschen nach 70 Jahren irgendwie langsam altern und dann irgendwie weg sind. Und die anderen, die sagen, nee, warum sollten wir das akzeptieren? Warum sollten wir diesen Zustand ertragen? Und fuck, das ist halt hardcore, weil welche Seite wählst du?
Genau, weil man kann sich jetzt ja am ganz einfachen Beispiel, ne, wenn wir das jetzt einfach mal durchspielen, so, ne, das, wenn wir sagen, es ist so ein Effizienzkriterium, ne, man kann sich ja gut vorstellen, dass Menschen einfach relativ schnell hinkriegen können, hypereffizient zu sein, so, indem sie halt wirklich alles perfekt timen und alles dem unterordnen, dem Beruf zum Beispiel, und da super effizient sind.
Ja.
Dann von wegen dieser Auswirkungen auf die anderen, der ich slacke halt in meinen Tag rein, so wie ich zum Beispiel jemand bin, ich würde gegen diese Menschen ja verlieren. Also warum sollten die Arbeitgeber mich einstellen als jemanden, der vielleicht so als kleinen Clown, vielleicht wollen die so einen davon im Betrieb haben, der für gute Laune sorgt, aber eigentlich willst du ja dann viele von diesen Effizienzmaschinen quasi haben, wenn man jetzt denen unterstellt, dass die jetzt, ne, trotzdem noch irgendwie Menschen sind so ein bisschen und dass die irgendwie guten Job machen können und nicht einfach nur einen Knopf drücken können sozusagen. Und dann ist ja klar, dass dann der Arbeitsmarkt dafür sorgen wird, dass diese Menschen bevorzugt werden sozusagen und die anderen werden dann Probleme haben, über die Runden zu kommen. Vielleicht, wenn wir halt nicht sowas haben wie Bildungsgroßeinkommen und solche Sachen sozusagen. Ne? Und das ist ja haben wir ja in einer gewissen, komme ich gerade drauf, Mini-Form, wenn wir über Noten sprechen zum Beispiel. Das Schulsystem belohnt ja total stark die Leute, die viel lernen, die super fleißig sind, die ihr quasi ihr Leben der Schule unterordnen sozusagen. Und wenn du dich jeden Tag nach der Schule nochmal 4 Stunden hinsetzt zu lernen, dann würde ich fast sagen, kann jeder vielleicht irgendwie das Abi machen sozusagen gerade. Ne? Allein durch vieles Lernen von Anfang an, jeden Tag 4 Stunden nach der Schule so. Dann würdest du alles im Unterordnen. Und dann erarbeitest du dir durch Effizient und Verzicht sozusagen einen Vorteil gegenüber anderen in dem Arbeitsmarkt sozusagen. Und das heißt, auch da haben wir das ja schon so ein bisschen, dass der Effizienz belohnt wird. Nur da gehört ja noch dazu, dass Menschen eben Menschen sind und das in der Regel nicht, also dass vielleicht einer von 100, von 500 das hinkriegt, so effizient und so, also gar nicht negativ, so strebermäßig jetzt, ne, ganz, ganz geschichtlich zu sagen, durch das Leben zu gehen irgendwie. Es gibt ja immer noch genug Gegenbeispiele, die sagen, ja, aber weiß ich nicht, Liebe ist auch cool. Oder kennst du Autoscooter? Hammer. Mhm, so, ne, und deswegen fällt das, glaube ich, nicht so auf, aber ich glaube, es würde schon auf einmal krass auffallen, wenn du auf einmal so eine Generation von Kids hast, die auf einmal alle so super für Schule sozusagen leben, dann würde ja auch das ganze System erstmal nicht mit klarkommen. Dann hättest du irgendwie ganz viele Einzelunterschnitte, die können alles studieren, funktioniert aber irgendwie nicht und dann das System ist ja gar nicht darauf ausgelegt, dass alle Menschen so effizient sind sozusagen, sondern es ist ja darauf ausgelegt, dass es immer diese Verteilung gibt, die es gerade irgendwie einigermaßen gibt.
Ja, und da ist halt dadurch, dass sich das halt in den ultimativen Wettbewerbsdruck setzt, wie du auch gesagt hast, ne? Leute, die ja gesagt haben, ja, ich plane jetzt eigentlich damit, dass ich mit meinem so einmal die Woche so 3 Stunden lernen ganz gut durchkomme. Cool. Mhm. Da kommen auf einmal Leute, die sind einfach 1000-mal besser als du in allem. Und ich sehe, ihr macht meinen Plan kaputt. Ich will gar nicht so viel
verkraften, ne?
Ja, ich will gar nicht, aber also, weil jeder stellt sich ja jeden Tag die Frage, wie verbringe ich meine Zeit? Gehe ich laufen, bin ich sportlich, werde ich ne, koche ich, werde ich dick, whatever. So. Arbeite ich viel, will ich viel Geld. Also du musst halt immer gucken, du kannst ja nicht alles haben. So, was du auf einmal, wenn du ganz viele Menschen hast, die irgendwie alles haben. Also die den ultimativen Körper haben, wie gesagt, die ultimative Portemonnaie, alles ist da. So krass, einfach wie krass als du. Was passiert dann mit einem? Was passiert dann? Bist du dann wütend? Ne, bist du neidisch? Und was für Emotionen triggert das? Und was, wenn die anderen gar keine Emotionen haben? Die kurieren dich einfach komplett. Du bist denen einfach egal. Hä? Also, du merkst halt, wie so alles, was wir uns aufgemacht haben, so zwischenmenschlich, in unseren Konstrukten, die wir geschaffen haben, ne, dass es eine Partnerschaft ist und Familie und Freundschaft und all diese Konstrukte basieren halt darauf, dass wir alle gewisse Gefühle empfinden, gewisse Bedürfnisse haben und einander irgendwie cool finden auf irgendeine Art und Weise und halt eben nicht cool finden. Aber was, wenn auf einmal die Emotionen halt nicht mehr da sind? Dass es einfach nur noch Zweck hat. So. Und dann ist es fast schon wieder ein bisschen religiös. Oh, wir wollen das erreichen. Wir für diesen Zweck. Und dann auf einmal hast du wieder. Es ist super crazy, weil ich habe das Gefühl, wir waren eigentlich an einem Punkt, wo wir gesagt haben: Naja, jetzt ist irgendwie, wir sind jetzt alle erleuchtet, wir haben es irgendwie alle verstanden. Jetzt so, sind wir angekommen. Und diese ganzen, so, wie soll ich sagen, Bewegungen oder die ganzen fast schon revolutionären so Dinge der Geschichte halt, der Menschheit, die halt passiert sind, ne? Also auf einmal, weiß ich nicht, hat die Kirchenmacht verloren und auf einmal ist ein ganz neuer Gedanken, ganz neue Gedankenwelt öffnet sich und alle können alles machen, was sie wollen, bla bla bla. Eigentlich hatte ich an einen Punkt gedacht, wir sind eigentlich so an so einem Punkt, wo sich nichts mehr so großartig verändert. Und jetzt dann doch wieder. Also es bleibt spannend.
Ja, ich glaube, es steht und fällt dann total mit der Menge, wenn ich so drüber nachdenke, weil wir haben jetzt ja so Menschen, denen man das zumindest so unterstellt, ne, wenn man so an die, sag ich mal, ich weiß nicht, wie es jetzt gerade so aussieht, gerade ließ ich ja eher viele nicht so super Sachen, zum Beispiel über Elon Musk oder so, ne, oder Mark Zuckerberg macht gerade geil MMA-Training und so, das sehe ich immer nur, aber das sind ja im Prinzip Menschen, denen man zumindest unterstellt oder unterstellt hat, dass die sehr effizient sozusagen, oder dass die diesen Posten, den die sich erarbeitet haben sozusagen, mit viel Verzicht irgendwie erlangt haben sozusagen. Oder nehmen Profifußballer oder so, ne, habe ich ja auch schon mal von erzählt, dass so eine Profikarriere nie was für mich wäre von meinem Gedanken her. Weil ich mir immer denke, ich finde den ganzen Bums drumherum viel zu spannend und viel zu lustig und es macht mir viel zu viel Freude, das zu machen. Deswegen gucke ich da gar nicht neidisch drauf. Wenn aber jetzt, ich könnte das ja nicht für mich ausschließen, wenn auf einmal mein ganzes Umfeld so ist. Also wie lange kann ich mir diese Einstellung quasi aufrechterhalten, dass ich sage, ach, es gibt so viel Schönes im Leben, das ist irgendwie toll, wenn mir aber von allen Seiten gesagt wird, hä, nein, im Leben zählt doch das, im Leben zählt doch nur das und das wird dir in der Erziehung auch mitgegeben, es zählt doch nur der Job, keine Ahnung, es zählt nur XY sozusagen, dann wäre es ja naiv zu denken, dass ich dann sage, nein, nein, ich stehe über diesen ganzen Menschen und ich lasse mich davon nicht beeinflussen. Ich glaube, das ist unrealistisch. Und deswegen meine ich, ich glaube, wir können, also als Gesellschaftsstand jetzt, so eine gewisse Menge an solchen Menschen können wir gerade verkraften, also die zumindest auch vielleicht noch menschlich erreichbar wirken sozusagen. Also ne, den Streber in der Klasse, den muss ich jetzt nicht mit Spuckebällchen bewerfen, weil ich denke mir, ja gut, du machst halt, ich gehe halt Leichtathletik machen und du liest halt Bücher. Das ist okay, das ist ein Trade, den wir eingehen. Aber wenn jetzt ich in der Klasse bin, wo 29 Leute um mich rum, ich bin der eine, der Ball spielen geht und die anderen 29 sind die, die nur Bücher lesen, dann würde ich wahrscheinlich auch an mir zweifeln und merken, oh shit, vielleicht sind wir nicht gleichberechtigt existierende Wesen sozusagen, sondern vielleicht machen die einfach was richtig und ich mache was falsch. Warum sollte ich nicht genauso sein wie diese 29? Und dann merken wir wieder, dass es total wichtig und einen großen Einfluss hat, in welchem Kulturkreis, in welchem Umfeld wir quasi groß werden sozusagen. Ne? Werde ich groß in, keine Ahnung, ist Marzahn immer noch ein Thema? I don't know. So, ne, in irgendeinem Berliner nicht so privilegierten Status-Ding, die werden sich ganz andere Gedanken machen als dieses Gespräch, das wir gerade führen sozusagen. Ne? Und im anderen Kreis, die werden sich denken, ach, die kleinen Idioten, die reden über komische Sachen und wir denken auch hier über viel wichtigere Sachen nach sozusagen. Deswegen, um die These nochmal zu sagen, glaube ich, liegt es halt daran, wie viele Menschen sind um mich rum, die so optimierend denken sozusagen oder dann auch vielleicht diese Fähigkeit sozusagen haben, wie auch immer sie sich erreicht haben, ne, durch AI oder whatever. Und kann ich mich dagegen eben noch abgrenzen, weil es genug andere schöne Dinge gibt, die ich tue, wo ich sage, ich rechtfertige meinen Lebensstandard damit und denke nicht, oh, mir geht es ja viel schlechter als denen, weil warum sollte ich dann nicht auch so werden wollen wie die? Und dann sind wir wieder in diesem Gewissenskonflikt.
Ich glaube, das ist halt spannend, weil wir es jetzt im Kleinen ja auch schon Struggle damit haben, dass diesen Zustand irgendwie herzustellen, also diese Balance herzustellen. An dem Beispiel, wann ist es cool, Kindern ein Handy zu geben? Hm. Das Einfachste wäre zu sagen, als Eltern spricht man sich ab und sagt, keiner von euch kauft fucking Handy, bis wir nicht in der 8. Klasse sind und davor habe ich, ne, das Thema einfach so einen Pakt quasi in der Gruppe zu schließen, sagen, wir wollen diese ganzen Diskussionen nicht, wir wollen die Risiken nicht, wir wollen alles nicht, wir wollen, dass die Kinder draußen spielen, so, also machen wir jetzt die. Aber das klappt ja auch nicht. Da hast du ja auch so, oh, da kriegt ein Kind so ein Handy, am Anfang ist es okay, aber das zweite, dritte und dann auf einmal bricht das Konstrukt. Und ich glaube, diese Dynamik hast du ja gerade beschrieben. Und wie gesagt, da wäre es doch super einfach, es sind Kinder. Sag mal nein. Also, ich finde, das ist halt schon so ein interessanter Vergleich, weil wenn es dem Konstrukt halt schon schwierig ist, wie spielt sich das so spieltheoretisch halt aus, wenn du halt eben halt auf einmal immer mehr Leute hast, die eben, weiß ich nicht, auf einmal zu dem Ultra-Mensch werden, weil die halt irgendwelche AIs sich reinstopfen. Oder halt eben, weiß ich nicht, einfach auch jetzt schon, ne? Das ist ein bisschen dieses Social-Media-Phänomen, dass man sagt, hey, ist einfach zu krass, es gibt einfach Leute, die nehmen halt Anabole, Steroide und so weiter, die sehen halt einfach krass aus. Und, ne? Davon gibt es immer mehr und mittlerweile ist das fast schon so ein Muss auf Social-Media. Total kritisch, weil Leute fühlen sich unter Druck gesetzt und machen das auch, geben sich halt Risiken aus. Und was, wenn es halt jetzt in immer mehr von diesen Menschen quasi gibt, weil die Risiken immer weniger werden. Und ne, da ist es halt irgendwie, ich sehe halt leider kein Szenario, wo es halt nicht den Druck auf die anderen ausübt. Außer man sagt halt, okay, es schaffen es, wenn neue Gesellschaft entsteht, die halt sagen, hey, wir haben hier so ein Stück Land und wir leben hier, so ein bisschen wie Amish, ne? Die
sagen, genau, ich würde sagen, das ist dann so ganz schnell dabei und bauen Häuser ganz schnell auf, ja.
Und dann, das meine ich, dann hast du auf der einen Seite halt so eine Megametropole, keine Ahnung, Shenzhen oder so, weiß nicht, Hochhäuser, fliegende Autos, Roboter, Menschen. Und du hast halt Wisconsin, Amish. Und die Leute bauen ihre Farm so mit bisschen Holz. Aber ich glaube, zusammen funktioniert es nicht. Ich glaube, das funktioniert nur getrennt so ein bisschen.
Ja, spannend. Noch als kleinen Abschluss. Ich habe das nur auf Bildern irgendwie nachverfolgen können jetzt so gerade. Ich habe es gar nicht groß mitbekommen, dass der alte Boston Dynamics Roboter quasi beerdigt wurde. Der alte Atlas. Oder heißt der neue Atlas oder der alte Atlas? Atlas 1 war das, glaube ich, oder so. Und der neue, jetzt es einen neuen coolen Roboter gibt, der auch irgendwie dieses runde Bildschirmgesicht, ist es ein Bildschirm? Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es denn Sensoren dahinter sind, quasi hat. Und irgendwie habe ich das nur in so zwei, drei Vergleichsvideos gesehen und dachte mir so, yo, das sieht schon nochmal deutlich smoother aus als der alte. Und ich habe mich immer schon gefreut, wenn es coole Tanzvideos von dem alten Roboter gab. Und jetzt sieht man den neuen und denkt so, okay, das ist crazy. Und dann habe ich in diesem Video noch kurz gesehen, das fand ich noch ganz spannend, weil da nämlich darauf eingegangen wurde, weil wir eben beim Thema AI waren, dass der krasse Schritt quasi ist, dass du dem Roboter jetzt, Stand heute, nicht mehr einzeln sagen musst, jetzt heb mal das Bein und mach das und dann muss der selber lernen und fällt halt runter und dann kostet das alles Energie, Strom und du musst ihn reparieren und keine Ahnung was, sondern dass du jetzt mit Hilfe von AI ja schon ohne dass das Modell des Roboters existiert, kannst du ja die Aktionen, die er machen soll, also seinen Geist sozusagen, schon modellieren. Du kannst ja schon die KI diese ganzen Aktionen durchrechnen lassen und dann gibst du dieses trainierte Gedächtnis sozusagen einfach nur noch der Hülle, dem Roboter, und der funktioniert perfekt sozusagen und der muss gar nicht mehr die ganzen Kleinigkeiten irgendwie austarieren. Das fand ich irgendwie eine interessante, vielleicht ist es auch nicht so super interessant, aber es klang halt für mich wie dieses, okay, du kannst halt Mario, du kannst die AI Mario spielen, trainieren lassen, nur jetzt setzt du diese perfekt trainierte AI quasi in einen Körper ein. Und irgendwie habe ich da nicht drüber nachgedacht vorher, weil ich immer dachte, ja gut, der muss halt einfach selber alles sich erarbeiten mit Trial and Error und du musst ihm wie so ein Kind quasi alles beibringen, Schritt für Schritt.
Hm.
Aber das ist ja eigentlich naiv zu denken, dass man die so trainieren müsste.
Ich glaube, dass aktuell läuft es so, dass die meisten Sachen sowieso erstmal in der Vorsimulation quasi vortrainiert werden. Und dann, glaube ich, ist es eher eine Kalibrierung. Also so im Sinne von, du hast jetzt, also in der Simulation ist halt der perfekte, sozusagen, Informationsfluss, ne? Also du simulierst ja nicht, wie würde der Roboter die Welt sehen, wenn er jetzt zwei Kameras hätte und wenn er so, sondern du simulierst halt einfach die Physik quasi des Objekts. Weil du dann aber sagst, okay, und jetzt wollen wir das Wissen jetzt in den echten Roboter packen. Dann nimmst du die Software und sagst, okay, warte, wir ändern das jetzt ab und du hast jetzt ein bisschen weniger Datenstream, weil du halt Kameras hast, die halt irgendwo blinden Fleck vielleicht haben und sonst was. Und jetzt machen wir da eine Art Kalibrierung und sagen, okay, ne, jetzt pass halt dieses Verhalten an und dann lässt du ihn halt noch ein bisschen laufen, aber der kann halt schon vielleicht laufen. Mhm. Und jetzt merkt er halt, okay, ja, ich muss mein Modell anpassen, weil ich merke jetzt, wenn ich jetzt in der echten Welt laufe, ist das ein bisschen anders als in der Simulation.
Weil es Wind gibt oder keine Ahnung, was du nicht simuliert hast vorher oder sowas zum Beispiel, ne?
Ja, ja. Mhm. Und es funktioniert halt alles, also es gibt, glaube ich, jetzt keinen mehr, der sagt, man macht jetzt noch irgendeinen programmatischen Ansatz, dass man sagt, wenn das, dann das.
Mhm.
Das ist alles quasi Ende zu Ende trainiert. Also im Sinne von, es gibt keine festgeschriebenen Regeln, sondern es ist einfach nur, das Ding hat irgendwas gesehen, beobachtet und adaptiert. Gesehen, beobachten, adaptiert. Und also so wie, also so einem Affen jetzt zeigst, wie man eine Banane schält, so. Das kann er wahrscheinlich. Aber irgendwas anderes. Also, und ja, das ist halt jetzt irgendwie interessant, weil die aktuelle Frage ist nur, wie viel Geld hast du, wie viel Zugang zu, also Nvidia-Grafikkarten hast du und wie viel Geld hast du im Sinne von, um die Energie zu bezahlen. Und dann, das ist gerade so der Wettlauf. Das ist nur das. Und ich glaube, Tesla hat heute irgendwie getweetet oder gestern, dass die 10 Milliarden dieses Jahr ausgeben werden, nur um.
Ja, habe ich auch gesehen.
Da musst du dir mal überlegen, selbst wenn du willst, du brauchst 10 Milliarden. Plus das, was du an Skills noch nicht hast. Also es ist halt unendlich schwierig, das da irgendwie mitzumachen, wenn du nicht gerade schon Google bist, Rich, Facebook,
bist.
Wer auch immer. Und vor allem, wenn du halt nicht Zugriff hast auf, weiß nicht, im besten Fall irgendwie, das hat jetzt, ich glaube, Amazon und Microsoft haben es beide gemacht, die haben einfach ihre Daten, also ihre Server quasi an ein Atomkraftwerk angeschlossen, also daneben gebaut.
An diese kleinen.
Und gesagt, Dinger wir kaufen jetzt quasi euer kompletten Strom. So, weil wenn ich sage, okay, anders kriegen wir es halt nicht gebacken. So. Und das heißt, das sind so die Faktoren, die gerade darüber entscheiden, ob dein Roboter halt möglichst schnell, möglichst coole Sachen machen kann oder halt erst in den nächsten 10 Jahren oder noch immer.
Ja, letzte spannende Sache finde ich daran noch, ob es jetzt, weil da waren eben auch so, wer auch immer die Experten waren, irgendwelche Expertenmeinungen, die ich nicht kannte, weil ich da jetzt nicht so drin bin, ob es dann wirklich in Richtung, wir versuchen mehr diesen menschlichen Roboter quasi nachzubauen, weil dann so gesagt wird, naja, aber eigentlich ist das Konzept Beine und so eigentlich gar nicht so clever, weil dann ist ja auch irgendwie im Zweifel langsamer und so, eigentlich macht es viel mehr Sinn, wenn die so Wall-E-mäßig, ich glaube, Wall-E rollt so, ne? Genau. Wenn er irgendwie so rollen kann, ist eigentlich viel cleverer in der Regel. Oder geht's nicht eh mehr, also das eine wäre, quasi möglichst Allrounder, so menschenähnlich, kann irgendwie alles so ein bisschen im Zweifel. oder halt so ein bisschen immer mehr spezialisiert bis hin zu eben diesem Achtgelenkarm, der einfach nur Autoteile von A nach B sozusagen hebt. Ich glaube, da wird es natürlich kein Entweder-Oder geben. Ich glaube, es macht halt Sinn, beides zu haben sozusagen. Nur, was ich mich da ein bisschen frage, ob dieser menschenähnliche Roboter eigentlich nur Werbung ist sozusagen. Also ob der eigentlich sozusagen, das ist so das Consumer-Produkt, das aber eigentlich dann finanziert, dass du diese ganzen hochspezialisierten, coolen Sachen quasi machen kannst, weil die viel sinnvoller, effizienter sozusagen sind als diese menschlichen. Aber natürlich guckt man sich die menschlichen lieber an. Wir reden, also wir würden nicht über den neuen Gelenkarm reden, wenn der jetzt anstatt 7-9 hat und irgendwie super cool ist. Aber wir reden halt darüber, wenn da irgendwas, was menschlich aussieht und guck mal, der kann jetzt einen Backflip. So. Und darüber redet man irgendwie.
Ich glaube halt, dass der Markt einfach für menschliche Roboter größer ist als der für nichtmenschliche Roboter.
Meinst du?
Ich glaube,
also Fabriken und so, brauchen die nicht mehr so spezialisierte, also jetzt allein von der Menge her, meinst du, meine ich?
Ich glaube tatsächlich, ja, dass also wenn man jetzt einfach mal, okay, also
nehme ich mit.
Komischer Gedanke, aber dir. Wir haben jetzt, wir haben 8 Milliarden Menschen und wie viele davon arbeiten in Fabriken? So. In der Regel brauchst du weniger Roboter, um die gleichen Menschen zu ersetzen, die hochspezialisiert sind. Also sagen wir, du hast eine Fabrik mit 1000 Mitarbeitern, weil du die mit coolen 8-Arm-Roboter ausstattest, dann hast du, weiß ich nicht, Zehntel davon. Und die machen das Gleiche noch viel schneller und 24 Stunden am Tag. So. Und wenn du jetzt überlegst, was machen wir Menschen denn stattdessen alles so? Der Rest der Nicht-Fabrikarbeiter, so. Dann hast du natürlich auf der anderen Seite trotzdem immer noch so handwerkliche Berufe. Das kann auf dem Feld sein, ne, so Spargel pflücken. Das kann im Straßenbau sein und so weiter und so fort. Das kann im Pflegebereich sein. Das kann im Restaurant, in der Gastronomie sein und so weiter und so fort. Das kann im Bergbau sein. Also, wenn man alle Berufe mal auf. Und wenn du da sagst, okay, du hast halt das, was funktioniert wie Mensch. Und du kannst das auch in alle Bereiche schmeißen, da wo Menschen gerade sind. Das heißt, du kannst sagen, weiß ich nicht, bei der Grube, wo jetzt gerade, weiß ich, Diamanten gesucht werden, dann haue ich noch 5 Roboter dazu. Da habe ich 10 Menschen, 5 Roboter, die machen das jetzt. Oh, bei Starbucks, so, ich habe niemanden für die nächste Schicht, da haue ich den Roboter mit drauf. Und ich glaube, wenn man alle Bereiche mal so durchspielt und man so guckt, okay, wo gibt es vielleicht einen Mangel, vielleicht auch jetzt gerade Pflege und so weiter, und man kann sagen, dadurch, dass wir eben auf die Form menschlichen Roboter gesetzt haben, können wir die einfach überall reinwerfen. Ich glaube, da hast du einfach mehr Potenzial einfach für Anwendungen quasi, wenn du einmal den menschlichen Körper quasi gelöst hast und sagst, okay, ich kann jetzt eben genau wie Mensch Treppen steigen, Sachen anheben und mit der ungefähr gleichen Kraft, stelle ich mir so von der, also ich persönlich denke mir einfach, das ist einfach größeres Potenzial, weil es halt auch in nicht nur den industriellen Bereich fasst, sondern einfach die anderen Wirtschaftszweige plus eben für zu Hause auch interessant sein kann. Wo du sagst, eben, das klingt ja zu doof, aber halt, wenn du sagen kannst, hey, ich muss die wieder in den Müll rausbringen, muss die wieder putzen, so weiter. Das ist für viele Leute halt ganz interessant. Und was wir halt jetzt alle gesehen haben mit diesen Staubsaugerrobotern ist, die funktionieren halt gut mittlerweile, aber halt dann auch immer noch so mit so, wie soll ich sagen, Einschränkungen. Der Staubsaugerroboter nimmt nicht deine Couch und schiebt sie weg und saugt da auch immer kurz drunter. Das könnten theoretisch dann halt menschenähnliche Roboter dann schon machen. Die können sagen, ich rück jetzt den Sessel mal ein bisschen weg und saug da mal durch. Und so, ob wir das wollen, ist eine andere Frage. Aber ich glaube, rein vom Marktpotenzial, glaube ich, ist das gigantisch groß. Und es hat halt auch theoretisch kein natürliches Limit in der Hinsicht. Also, du könntest da jetzt einfach Roboter auf den Mond schicken und sagen, baut jetzt da eine Basis. Und du kannst die Instrumente denen mitgeben, die für Menschen gemacht sind und so weiter. Das ist jetzt ein bisschen Hardcore-Sci-Fi, aber
aber ich verstehe, du hast halt diese Deckelung im Prinzip relativ wenig, ne? Du kannst sagen, beackert den Tiefseeboden und keine Ahnung. Ja,
was, genau, wo ist Atlantis? So, ne?
Also, ja, genau, sucht's mal endlich. Verstehe. Ich finde, das macht total Sinn. Ich dachte irgendwie vorher, ich habe, glaube ich, gar nicht so konkret drüber nachgedacht, aber wenn ich jetzt mein Beispiel so nennen würde, warum ich dachte, dass das spezialisierter Sinn mache, wäre es ja so ein Beispiel wie, dass du in der Pflege dann keinen menschlichen Roboter hast, sondern dann ist quasi das Bett der Roboter sozusagen. Ne? Das Bett ist halt voll funktional, fährt halt durch die Gegend, hat halt Arme im Zweifel. Aber ich finde, selbst das klingt unpraktischer und weniger sinnvoll, als dann doch einfach den menschlichen da reinzuwerfen sozusagen. Aber so habe ich, glaube ich, vorher gedacht, dass überall eine spezialisierte Variante sinnvoller wäre, Aber ich glaube, die wäre gar nicht
unbedingt sinnvoll. Ist es tatsächlich, aber du musst damit halt immer dann darauf warten, bis der Rest quasi angepasst ist an diese Variante. Beispiel wäre jetzt mit dem Bett. Es wäre voll cool, wenn es so einen Bettroboter gäbe, quasi, der die Leute einfach rumkutschiert und so weiter im Zweifel. Mhm. Und der auch deine Temperatur misst, während du da drin liegst. Und wenn du Schlafaussetzer hast, gibt der Alarm, whatever.
Mhm.
Aber das Bett kannst du dann nicht nutzen, um quasi in den Speisesaal zu fahren, weil vielleicht die Tür nicht breit genug sind oder der Aufzug kann nicht, ne? Es gibt dann vielleicht, was, wenn Stromausfall ist und der Mensch hängt fest, so das Bett kommt nicht weg. Kann das Bett die Treppe nutzen? Nein. Also ich glaube, wenn man das so durchdenkt, dann muss man einfach klar sagen, die Welt ist halt für Menschen gebaut und wenn du den Menschen quasi nachbildest, dann funktioniert der in der Welt theoretisch halt auch ganz gut so. Und ich glaube, nach der Logik wirst du einfach schneller in der Lage sein zu sagen, hier, liebes Altenheim, hier habt ihr 20 menschenähnliche Roboter, als zu sagen, hier habt ihr 20 hochspezialisierte, die für den Einzelfall vielleicht auch besser wären. Die können vielleicht besser irgendwie Menschen transportieren oder was auch immer. Aber die sind vielleicht nicht für jedes Altenheim gedacht, weil in dem einen gibt es halt nur eine schmale Tür, weil das in den 70er gebaut wurde, whatever.
Ja, spannend. Ich glaube, es wird natürlich irgendeine Mischung hinauslaufen, aber natürlich sehr leichtere und erstere Schritte, irgendwie zu sagen, wie du sagst, die Welt, die für Menschen gemacht ist, ist es einfacher, etwas Menschenähnliches reinzusetzen und zu sagen, so, komm mal mit aufs Boot, als, ja, okay, jetzt haben wir hier so einen riesigen Unterseeroboter, aber der passt nicht auf unser Boot.
Wir brauchen erst noch ein neues Boot. Deswegen glaube ich, ist halt einfach attraktiver zu sagen, wir machen halt erst das, kaufen davon unendlich viele. Und wenn wir dann noch sagen, wir haben jetzt irgendwie Anfragen für irgendeine Spezialfabrik, dann let's go. Machen wir den Hochspezialisierten auch noch. So. Also würde ich das, glaube ich, machen. Von der Reihenfolge einfach. Ja. Aber.
Ich glaube, ich gucke gleich nochmal iRobot.
Stimmt.
Ich hab Bock drauf. Stimmt,
das wäre immer ganz geil, den nochmal zu gucken.
Ja, mit der heutigen Sicht vielleicht.
Ja, entweder ist das dann super kacke oder super geil.
Das gibt ja, ich weiß nur, dass es ja am Anfang so Nike-Schuhe auspackt, irgendwie so Werbedeal-mäßig, so Will Smith, das weiß ich noch.
Stimmt, und dann fährt er den geilen Audi R8 oder TT, ich weiß gar nicht mehr. Aber diese futuristischen Versionen, das war damals so ein bisschen zeitgleich, als dieser Audi rausgekommen ist, wo alle gesagt haben, voll geil. Naja, ich mache mir jetzt Spaghetti Bollo.
Oh. Perfekt. Yes. Guck mal, was ich jetzt noch mache. Ja. That's it. Einen wunderschönen Abend.
Out A-Town.
Bitte, bitte.